Willkommen Leute zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Gemeinsam mit Lukas und Lennart sprechen wir heute über Schlaf.
Ja.
Und dem Rennen, wo ich nicht schlafen konnte. Roubaix.
Boah, was ein Start, Lukas. Richtig, richtig geil.
Ich wollte einen Nap machen an dem Tag, aber ich konnte nicht.
Das stimmt.
Es ging nicht.
Das stimmt tatsächlich. Paris-Roubaix ging sehr früh los.
Ja.
Und auch genau der gleiche Trend wie bei Flandern eigentlich,
ja.
Wo du auch nicht so richtig einen Nap machen konntest. Ich weiß noch, dass ich letztes Jahr unbedingt so 80, 90, 100 vor Ziel dachte, ich möchte ich einschalten. Das hat auch gepasst. Mhm. Wenn ich das dieses Jahr gemacht hätte, hätte ich schon
richtig viel passiert.
Das nervt immer so krass, finde ich, wenn du einschaltest,
ja.
Und du merkst, scheiße, das Rennen ist schon losgegangen.
Ja.
Das nervt mich richtig.
Richtig was verpasst auch schon.
Ja.
Man muss auch immer, wenn du jetzt gleich im Stream bist, dann fange ich an, so ein bisschen rückwärts zu gehen.
Mit gucken, was vor, ist passiert. Früher, beim linearen Fernsehen, wo du nicht zurückspulen konntest.
Ja.
Dann kommst du in diese Rennsituation und du fragst die ganze Zeit, wie ist das passiert?
Ja. Floyd Landis 15 Minuten.
Ja, also, genau.
Hey, was zur Hölle?
Weißt du bis heute nicht, wie das passiert ist, aber okay.
Motorbike. Naja, also, wir hatten ein sehr spannendes Roubaix der Männer und der Frauen. Dann haben wir sehr krasse deutsche Ergebnisse, auch im Nachwuchsbereich. Da können wir heute alles drüber sprechen. Wir sprechen aber auch nochmal um den Schlaf. Und zwar Schlafhygiene, Schlafoptimierung. Was kann ich machen, um meinen Schlaf zu verbessern? Ist das überhaupt relevant für mich als Athlet? Oder ist das eigentlich lattig? Läuft das so mit? Was ist Schlaf überhaupt? Ist das nur warten, bis ich wieder wach bin? Da sprechen wir heute drüber, was wir machen.
Boah, philosophisch. Was ist Schlaf überhaupt?
Ich warte, bis der Tag wieder anfängt. Kennst du das? Manchmal fühlt sich das wirklich so an. Ne?
Ja, du langweilst dich so im Schlaf.
Ja,
genau. So, kannst du wieder losgehen?
Ich schlafe nicht, ich warte. Manchmal gibt es so Tage, da kenne ich auch von meiner Arbeit, wenn ich nicht durchkomme. Und dann liege ich am Abend und denke mir so, boah, jetzt komm, diesen Part jetzt auch noch hinter mich bringen und dann können wir morgen früh
dann
weitermachen.
Dann können wir wieder weiter malochen.
Ja.
Apropos, das war ungefähr meine letzte Woche.
Ja, schön. Stimmt.
Wenn ihr in letzter Zeit Ministry-Pakete bekommen habt, wo jemand im Delirium zu viele oder zu wenige Sachen reingepackt hat, das war wahrscheinlich ich. Ich habe so ein paar Bestellungen gesehen, die auf jeden Fall auf das Science-Video zurückzuführen waren, mit sehr vielen Koffein-Gels. Und da ich die Sachen die letzte Woche selber gepackt habe, kann es sein, dass ich vielleicht auch auf den ein oder anderen Lieferschein ein Science-Logo drauf gemalt habe und eine Botschaft drauf geschrieben habe, wo ich dachte, ey, das war auf jeden Fall eine Koffein-Bestellung vom Science-Video.
Dann warst du wirklich im Delirium. Ich stelle mir gerade vor, wie du so hängst und dann einfach irgendwas so, irgendwo eine andere Aufgabe suchst noch, während du Pakete verpackst.
Das war schon geil.
Schön. Ich bin im Mont Ventoux hochgescheppert.
Das ist ja auch richtig was erlebt. Ja. Willst du darüber was erzählen oder kommt das in einem Video?
Es kommt in einem Video. Ich kann nur Anti sein. Ich bin hochgefahren in einem Training. Ich habe jetzt kein Segmentzeit irgendwie versucht zu knacken.
Wollte ich gerade sagen. Das musst du gar nicht ankündigen, Junge. Ja.
Also Spoiler, ich habe den Komm nicht geholt. Ich bin Intervalle hochgefahren. Aber ich muss sagen, das kann ich schon mal echt vorwegnehmen. Ich bin in der Woche halt viel so Sweet Spot Threshold Sachen gefahren, weil nächste Woche, also jetzt von, wenn ihr es hört, in einer Woche genau, ist Mallorca 312 mein erstes, sagen wir mal, Highlight dieses Jahr. Radmarathon, Lukas ist ja dieses Jahr am Start. Und deswegen wollte ich nochmal so einen Mid-Threshold-Blog machen. Warum, das Ganze erkläre ich dann im Video. Aber ich kann dir sagen, Lennart, du warst ja auch schon mal da. Provence ist ja wirklich Sweet Spot Heaven, ne? Also
ja.
Diese Anstiege da.
Die sind so 5-6%.
Genau.
Ja.
Es ist halt wirklich irre. Und deswegen gerade in der Phase gewesen, eigentlich waren wir privat da wegen der Hochzeit. Aber ich war in einer Phase, wo halt es ein bisschen früh ist. Wetter war aber fantastisch. Das heißt, ich hatte, glaube ich, am ganzen Mont Ventoux zwei Autos.
Krass.
Ich habe wirklich niemanden gesehen.
Bist du von Sault hochgefahren?
Ich bin von Sault hochgefahren. Und
das ist echt die entspannteste Seite.
Das ist wirklich, also
da für Sweet Spot. Unten Sweet Spot. Ich weiß, da bin ich einmal hochgefahren, bin ich auch die ganze Zeit Sweet Spot oder sowas da hochgezimmert.
Liebe Grüße an den einen Bro, der mich da überholt hat. Also der, weil ich 300 Watt auf dem Pedal hatte, kam dann ein einziger vorbei, der mich überholt hat. Da hab ich so, ja, okay, Junge. Der hatte dann mal ziemlich genau die Pace drauf, die ich auch drauf hatte. So sind wir irgendwie einander aufgefahren. Dann guckt er mich an, dann habe ich angeguckt, dann hat er einfach einen Focus, Isalco Max, gleiche Lackierung wie ich. Also bin ich literally das gleiche Bike. Ich so, weil das ist ja noch nicht so lange auf dem Markt.
Bist du sicher, dass du nicht irgendwie ein bisschen im Delirium warst?
Habe ich auch gedacht. Da meinte ich so, ey, nice Bike, Bro. Überholt er mich wieder. So, guckt er mich an und sagt so, habe ich wegen dir gekauft.
Wirklich?
Ja, der hört den Podcast, guckt die Videos, das Video ist eine Woche alt, fährt er da schon am Mont Ventoux an einem Freitag da hoch und sagt so, also wie, also ich manchmal bin ich ein bisschen, manchmal denke ich mir,
ja, ich glaube, jetzt langsam glaube ich wirklich an so eine Art Fiebertraum.
Ja, wirklich, ja, das ist manchmal eine Simulation. Überholt er mich und meint so, ja, ich gucke, ich habe den Podcast mal gehört und ich gucke die Videos, fand das Bike mega, ich habe schon eigentlich einen Fokus, aber das fand ich super, hab mir das geholt, ich bin voll zufrieden. Und ich so, was zur Hölle?
Okay, ja. Da stand dir das Laktat bis in die Ohren.
Ja.
Nice, also dann erzählst du erstmal nicht drüber, dann guckt ihr euch das im Video an.
Ja.
Sprechen wir doch über Paris-Roubaix.
Wow, ja. Was war da los?
Kurze Unterbrechung an der Stelle. Wir haben die Woche wieder zwei Trainingspläne, die wir euch vorstellen wollen. Wir haben einmal den VLA Max Boosterplan und den VLA Max Senkungsplan. Und ich glaube, den VLA Max Senkungsplan würde ich einmal selber probieren wollen die nächsten Wochen, wenn ich wieder regelmäßig am Rad sitze. Wenn ihr euch dafür interessiert, wie diese Pläne funktionieren, seht ihr es in den Shownotes. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe es anfangs leider nur so aus dem Augenwinkel verfolgen können. Ja. Habe aber schon gemerkt, da ist viel passiert. Ich habe zum Beispiel gar nicht mitbekommen, warum hat sich das Feld geteilt und warum war Pogacar dahinter?
Warte mal, was hast du nicht mitbekommen?
Das Feld hat sich ja geteilt.
Ja.
Ganz am Anfang.
Ja.
In eine Gruppe, wo vorne Alpecin drin war mit Van der Poel.
Ja.
Wout war vorne.
Aber du hast die Shimano-Bike-Aktion hast du mitbekommen?
Nee, die habe ich tatsächlich.
LOL! Lennart!
Ja, ich habe es danach gesehen und dachte mir schon die ganze Zeit so.
Okay, folgen, ja, wir müssen unterbrechen.
Das wird irgendwo mal so ein kleiner Teil gewesen sein von dem Rennen.
Naja, das war schon, also es war so, keine Ahnung, 130 vor Ziel müsste das halt gewesen sein. Pogacar mitten in der Reihe, also UAE macht schönen Druck, so. Pogacar mitten in der Reihe, merkst du halt, wird langsamer. Aber kein Helfer drumherum, stehen geblieben. Pogacar ja. Hält an. Und das war aber halt so eine Situation, wo sie haben ja vorher die Situation schon kreiert, weil sie da schon zwei große Felder gesplittet haben, dadurch, dass sie so ein Tempo drauf hatten,
ja.
Haben sie eine Gap zwischen so ungefähr eine Minute, 50 Sekunden, Minute schon kreiert. Das heißt, du hattest halt alle relevanten Fahrer schon vorne.
Ja.
Hinten waren eigentlich nur so ein paar Teams halt, die schon
jetzt
gefahren sind.
Jetzt check ich das auch. Ich dachte nämlich irgendwie, ich bin komplett im Film gewesen, weil der war erst vorne. Ne?
Ja, ja, klar.
Ja, genau, der war erst vorne. Dann habe ich irgendwie dann wieder 10 Bundles gepackt und auf einmal gucke ich so hin und denke mir so, hä, warum ist der jetzt hinten? War der die ganze Zeit hinten? Habe ich die Situation falsch eingeschätzt?
Hast du wirklich.
Okay, das heißt, er hat dann defekt und
ist auf dem Shimano
bei gewesen.
Ist auf dem Pflaster stehen geblieben und dann war das Problem halt, dass das Auto natürlich hinter dem zweiten Feld war, weil es nicht dazwischen durfte, weil es so 50 Sekunden halt waren. Und es waren zwei große Felder halt waren. Es war auch schon irgendwie ersichtlich, dass es eigentlich das zweite Feld so stückweise auch vielleicht wieder aufschließen kann, weil hinten war schon Driving Force da. Er hält an und dann war es so, okay, kacke, ich habe kein Bike hier. Shimano hält an, gibt ihm halt ein Fahrrad. Und da wollte ich mit dir drüber diskutieren, weil da hat er sich halt selber so ein bisschen Bein gestellt. Springt aufs Shimano-Bike. Erstmal in dem Moment hat das Shimano-Auto komplett das ganze hintere Feld aufgehalten. Also war kompletter Stau, mitten auf dem Pflaster.
Ja.
Pogacar springt aufs Shimano-Bike, fährt halt weiter und du siehst halt, okay, passt halt alles nicht, ne? Das Bike passt nicht, etc. Und fährt. Und er hatte eigentlich nur Vorderraddefekt.
Mhm.
Jetzt frage ich dich gleich. Er fährt halt stückweise an P2, Peloton 2 quasi ran. Aber er hat die ganze Zeit das Problem, dass er das Bike ja nicht wechseln kann, weil das Auto immer noch weit hinter ihm, hinter versprengten Fahrern halt ist. Er muss erstmal weiterfahren. Und alle Teammitglieder, die am Straßenrand standen, mit Laufrädern etc., konnte er auch nicht ansteuern. So, weil er hat ein Shimano-Bike. Also,
ich hätte mir das Shimano-Vorderrad aus dem Shimano-Bike gezockt.
Oder halt einen Teamkollegen, aber nicht das ganze Bike gewechselt. Genau.
Und dann hätte ich mir vielleicht nochmal überlegt, ob ich bei einem Betreuer halte und das Vorderrad wieder tausche.
Genau.
Aber ich habe mir das ja auch später, später habe ich mir nicht, da war ich sowieso komplett überfordert, genau wie Mathieu.
Ja, ja.
Als er kurz bei Strava auf Wandern gestellt hat und dann dadurch den Arnbergwald gelatscht ist.
Der
ist
auch so kurz geglitscht, so, was mache ich jetzt? Ja, der ist
total geglitscht. Das, kennst du noch dieses Bild, dieses Meme von der Tour, glaube ich, 23, 24 Team Bike Exchange, wo so ein Bild war, wo Vingegaard hatte Defekt und dann haben die so vier Fahrräder untereinander getauscht und alle stand so Team Bike Exchange.
Das war stark.
Und so war das ein bisschen übelste Glitch. Aber okay, gehen wir jetzt zurück. Also deswegen war der hinten, dann haben die vorne
stückweise aufgefahren, bis er halt irgendwann die Situation hatte, okay, ich bin wieder in einem, also da kam ja Nils, hat er gewartet.
Die haben sich Michael da einmal kurz wegrasiert dann alle, ne?
Ja, genau, das ist das Problem. Der hat seine Helfer durch aufgeraucht, um dann irgendwann halt stehen bleiben zu können, das Bike gewechselt, hat er wieder Defekt gehabt, dann nochmal das Bike gewechselt. Aber es dauerte halt ziemlich lange, bis er halt das Shimano-Bike zu seinem normalen Bike wieder wechseln konnte.
Ja.
Und ich habe mir das Gefühl gehabt, irgendwie war das nicht so schlau. Er hätte einfach direkt jemanden rufen müssen, oder jemand hätte halten müssen, das Vorderrad geben, dann kann er einfach weiterfahren. Und dann kann derjenige halt auf das Auto warten. Aber wenn er ein Shimano-Bike nimmt, weil ja eigentlich auch klar war, der wusste halt, okay, wir haben eine Minute nach hinten Gap. Deswegen hat er schnell ein Shimano-Bike genommen. Hat er sich halt selber damit die ganze Zeit so ein bisschen schachmatt gesetzt, weil er das niemals tauschen konnte. Da steht ja kein Fahrrad am Straßenrand.
Ja, stimmt schon.
Darfst du ja auch nicht. Also wäre die Frage, nee, darfst du nicht. Und dann dachte ich mir auch so, irgendwie, das war so eine Kurzschlussreaktion, aber die ist jetzt nicht schlau. Vor allem 130
das Ziel. Das passiert halt dann, ne?
Ja, genau.
Das war ja bei, wie gesagt, später hast du ja nochmal sowas da in Arnberg. Gut, also der ist dann erstmal hinterher geackert, ist dann ja auf dem Sektor gesprungen und war dann wieder drin. Ja. Also Florian Vermeersch noch vorne, den haben sie ja nicht zurückgeholt.
Genau,
die
haben nicht zurückgeholt. Dann ist Mikkel Bjerg zurückgekommen, Nils Pohl zurückgekommen. So, die haben ja stückweise mit nach vorne gefahren. Und dann war irgendwann halt auch, nach einer Zeit konnte man absehen, okay, der fährt wieder vorne auf. Also es war jetzt, ja, hat schon ein bisschen gedauert. Also es waren schon bestimmt 20 Kilometer so, die er gebraucht hat, um ranzufahren, stückweise.
Jo, aber ich habe gedacht, muss ich sagen, weil in den Sektor rein hat Mathieu auch attackiert.
Ja.
Da dachte ich mir so, gut, wenn die jetzt da vorne durchrasieren.
Ja, so einfach wird es nicht.
Das tut jetzt auch schon richtig weh.
Na klar, klar. Und Roubaix ist halt ein Rennen, nicht jetzt wie bei der Tour de France, wenn du jetzt einen Leader oder Kapitän, oder zumindest Favorit auf den Toursieg hast oder gelbes Trikot, dann und das ist Etappe 3, dass du so ein bisschen wartest. Bei Roubaix ist halt so, ja, jedem passiert es irgendwann. So, du musst halt als, da kannst als Van der Poel auch nicht sagen, wir warten jetzt, bis Pogacar wieder da ist, weil es unfair ist. Ja. Das gehört zum Rennen dazu. Wie dann das bei ihm dann auch später war.
Genau, und die sind weitergefahren und irgendwann ging es halt in den Arenberg rein. Das ist, glaube ich, schon so der nächste Punkt.
Ja.
Florian Vermeersch zerlegt sich.
Boah, hast du es gesehen?
Ja, sah unangenehm aus.
Der ist direkt so auf einen gefühlt dritten Stein weggerutscht. Und dann halt diese,
das ist Moment, auch so schnell.
Ja.
Also wenn du diese Perspektiven von der Seite siehst, siehst du erstmal, wie schnell die auf dem Pflaster fahren. Und wenn die sich da so zerlegen, boah.
Sah und die sind schon nicht mehr gefahren wie früher, wenn du so mit der Vollsprintgeraden kommst.
Exakt.
Ja.
Also er legt sich ab, Mathieu hat platt.
Ja.
Und dann, was geht ab? Er hat neue Shimano-Prototypen-Pedale gehabt.
Jetzt verstehe ich das. Also ich habe auch gedacht, es wäre ja kein Look und Shimano.
Ja, das war ganz, ganz merkwürdig in der Übertragung, ich so, hä, was geht jetzt ab?
Die haben nicht komplett unterschiedliche Systeme.
Genau.
Aber dann schnappt sie das Bike von Philipsen.
Geht nicht.
Fährt los.
Geht nicht. Dann stehen sie da. Was machen wir jetzt? Und irgendwann war es, glaube ich, Tibor Del Grosso. Ja,
aber es ist nicht so geil, dass er die Situation einfach angenommen hat. Ja. War so, das Schnittbild ist fantastisch. Du siehst halt einfach, Van der Poel fährt, geht nicht, steigt ab.
Dann waren sie erstmal alle überfragt.
Genau, aber dann Schnitt zurück und siehst du so Tibor Del Grosso, ja, ich mach das schon. Der fängt schon an, das Laufrad zu wechseln und macht dem Kapitän das Fahrrad fertig.
Dann fährt er wieder los und dann?
Ja, dann 5 Meter später Vorderradplatz.
Genau.
Oder Hinterradplatz, ich weiß nicht.
So, und dann dachte ich so, Alter, das Ding ist komplett durch.
Ja.
Der hat ja 2:32 oder sowas dann nach Arenberg. Ich habe aber an der Stelle nicht verstanden, warum er mit dem Platten nicht versucht hat, zum Ende vom Sektor zu kommen. Weil ich glaube, ich kann auch falsch liegen, aber ich glaube, es war nicht mehr so weit. Und nach der Linkskurve stehen halt immer Betreuer. Nach der Linkskurve ist immer Feedzone und Betreuer, alles Mögliche da.
Ich glaube, es gehört schon fast wieder zum Thema Affekt. So. Es wird wahrscheinlich noch weit genug gewesen sein, dass nicht 12 Meter, dass du dann halt da aufhörst, aber er ist ja direkt auf dem Stein schon hin und her geslittert.
Ja.
So, das kann ja sein, dass er dann sagt, okay, ey, das ist jetzt hier auch nach dem Motto, ist alles kacke, Auto ist wenigstens hinter mir, jetzt halte ich an, hol mir nochmal ein neues Bike.
Ja. Genau. Ja. Ab dann hast du vorne auch nicht mehr so viele Leute gehabt. Du hattest Pogacar, Van Aert, Laporte,
Pedersen,
Bissiger,
wow, der ist stark gefahren.
Wo ist der eigentlich angekommen am Ende? Ich glaube nämlich, dass der stark angefangen und stark nachgelassen hat.
Ja, der war in der zweiten Gruppe schon die ganze Zeit mit dabei, aber er hat, glaube ich, dann nochmal die Verfolgergruppe am Ende im Finale, glaube ich, verloren. Müsste gerade selber auch nochmal aussuchen.
Das sind so Leute. Nein, er ist Achter geworden. Ja. So, okay.
Aber ein paar Sekunden, so 20 Sekunden bekommen im Finale. Ja.
Ja. Dann habe ich den komplett aus den Augen verloren. Ja. Aber letztes Jahr zum Beispiel hattest du ja auch einen Matthew Brennan, der unfassbar stark war und der halt dann aber auch irgendwie so komplett explodiert ist.
Ja.
Und dann hattest du im Prinzip halt Van Aert, Pogacar, Stuyven
ist da
gefallen. Von vorne, Laporte, Pedersen, Ganna, glaube ich.
Ganna war Gruppe dahinter, weil dann irgendwann Van der Poel auf Gruppe Ganna aufgefahren ist und hast du diese Force gehabt zwischen Ganna und Van der Poel.
Ja, aber Ganna war, glaube ich, erst vorne irgendwann und ist dann mit dem ersten Defekt aus der Gruppe raus. Oder ist aus der Gruppe raus. Auf jeden Fall haben die sich da richtig gut zerlegt. Also es war ein geiles Rennen.
Ja. das können wir festhalten.
Dann geht es weiter. Ich glaube, Ganna ist dann auch nochmal, entweder das war der Voranberg, ich weiß nicht mehr genau, ist ja auch noch gestürzt.
Ganna und Van der Poel haben erstmal, hast du gesehen, wie sie kurz kommuniziert hatten gemeinsam miteinander, okay, so nach dem Motto, jetzt müssen wir langsam mit nach vorne, jetzt müssen wir mal Gas geben. Also die waren schon vorher am Gas geben, aber das war, glaube ich, dass Van der Poel meinte, okay, eine Hauruck-Aktion braucht es jetzt, damit wir jetzt rankommen. Ja. Und dann waren die beiden voll in der Führung. Dann hast du halt immer gesehen, hat Ganna Platten und Van der Poel hat stückweise auf die nächsten aufschließen können, nie nach ganz vorne, aber die abgesprengten, die stückweise dann zurückgefallen sind. Da meinte ich dann so ein Jordi Meurs oder was, der irgendwie gefühlt 7-mal und abgefallen und 9-mal wiedergekommen ist.
Lawrence Pitti auch.
Lawrence Pitti, genau.
Aber das ist auch lustig, weil die beiden.
Das war eine richtig komische Kombi.
Ja, muss ich mal überlegen. Vorher war Pitti und Jordi Möss vorne ja, nach Arenberg. Aber die ersten beiden dann am Ende ja. waren Mick van Dijk und Jennifer Mersch.
Ja, das ist aber die Reisegruppe Pitti war unterwegs. Die beiden dann. Und dann irgendwann Jordi, siehst du halt, er kann das Handrad nicht halten, aber fällt auch nicht so richtig ab. Ja. So, er fährt dann trotzdem weiter mit 4 Meter Abstand. Und der kam wirklich 7-mal abgefallen, 9-mal wiedergekommen. Ich dachte jedes Mal so, das war's jetzt, das war's. Und dann kommt er wieder ja. nochmal ran.
Und ja. Die beiden werden am Ende 17. mit Möss und 26. mit Pitti.
Das hätte gar nicht so ausgesehen.
Genau, das hat gar nicht so ausgesehen. Es gibt halt immer wieder so Leute, die dann am Anfang nicht so, okay, das ist die Gruppe
ja.
jetzt.
Ja.
Und die enden dann richtig übel.
Voll.
Also die enden richtig weit hinten teilweise.
Ja, da Wout van Aert nochmal gesagt, ich meine, das ist ja offensichtlich jetzt nach dem Ergebnis und die das Rennen gesehen haben, auch wenn du Platten halt hast, man weiß halt, er hat genug Erfahrung bei diesem Rennen, du kannst nochmal wiederkommen. Also du musst ja. halt weiter auf dem Gas stehen, das Rennen ist wirklich erst am Ende zu Ende. Das sind diese Floskeln, die halt Florian Nass dann irgendwie in der ARD dann natürlich reinquatscht, aber er hat ja auch einen Punkt, also es ist ja auch so.
Ja.
Das kann man ja auch immer wieder sagen. Das ist so ein bisschen, wo kann
alles rund und dann spielt er 90 Minuten, stimmt auch.
Ja, genau, es ist so eine Floskel, aber stimmt halt. Und der Amateurathlet, der das am ehesten nachempfinden kann, ist dann der Gravel Racer, würde ich sagen.
Ja.
Weil der wird es halt merken, es kommt immer wieder noch die Szene in den letzten 2 Stunden, dass die Fahrer teilweise richtig entgegenkommen oder Defekts oder was auch immer.
Ja, ja, total.
Ja.
Danach verschwimmt irgendwie alles für mich.
Ja, okay.
Die fahren dann einfach immer weiter und ja. weiter und verlieren Stück für Stück Leute.
Ja, verlieren halt Wout van Aert ganz kurz, der fährt da wieder ran. Christoph Laporte spielt da vorne den Soldaten und sagt, jo, ich warte auf Wout, bis er wiederkommt. Mhm. Fährt stückweise auf und wer richtig gut durch den Tag durchgekommen ist, ist einfach Mats Pedersen. Also der hatte ja. wirklich kein Problem, kein Defekt, der ist halt echt gut durchgekommen. Aber das passt, es ist genau das, was du vor, was ich, anderthalb Wochen schon gesagt hattest. Ja. Zitat selber von ihm, ihm fehlen so die letzten paar Prozent, um diesen ja, letzten Handlungsspielraum zu ja. haben. Nochmal mit dem Wissen, dass er vor drei Wochen jetzt mittlerweile ja aufs andere Handgelenk draufgefallen ja. ist noch. Also auf dem Pflaster vielleicht auch nicht alles so geil. Der kam auch richtig gut wohl durch. So, der, ja. weil halt Pogacar so 3-mal anhalten musste, ist mit Pedersen halt super durchgekommen. Und ja, das war genau wie Jasper Stuyven.
Nervt mich echt krass mit Pedersen. So jedes Jahr ist ja. da irgendeine andere Scheiße.
Ja.
Und der kratzt so immer dran.
Ja.
Aber so hundertprozentig schafft das halt nie,
ja, da klar.
diese die Jungs mal zu ärgern.
Ja, mit der Historie von diesem Jahr ist es offensichtlich so. Dafür hat er jetzt eigentlich, das ist schade, weil das Glück, was er dieses Jahr hatte, ich meine, er hat jetzt ganz am Anfang einen Platten gehabt bei 160 ja. vor Ziel, das war aber lattig. Aber das Glück, was er dieses Jahr hatte, hätte er letzten Jahren immer haben sollen, da hätte er es auch geschafft. Da hätte genau. er das Rennen gewonnen. Ja, und dann Pogacar versus Van Aert. Also das war ein richtig geiles Duell dieser beiden Fahrer, muss man einfach sagen. Das hat richtig Bock gemacht, zuzuschauen.
Ja.
Zumal man wirklich dieses, man nimmt dem Pogacar, also er ist ja in dem Fall offensichtlich der Fahrer, der am meisten versuchen muss gerade, um Wout abzuschütteln. Ja. Auch mit dem Wissen, im Sprint wird es echt hart, obviously. Und man nimmt ihn so ein bisschen seine Stärke, dass er seine Watt pro Kilo ausspielen kann, die Anstiege. Ja. So, das hätten wir bei Flanern gesehen, das haben wir natürlich bei der Tour sowieso gesehen, aber bei Flanern konnte man es noch am ehesten sehen. Und jetzt gleicht man das so ein bisschen aus, dass beide auf dem Pflaster
ja.
halt wirklich in absoluten Watts arbeiten müssen. Und auf einmal merkst du, auch da, mit dem Wissen, klar, Pogacar auch diese Phase gehabt, mit diesen 20 Kilometer auf dem falschen Bike, wieder ranfahren, das war alles nicht so genial. Aber das war ein perfektes Duell
ja.
dieser beiden Fahrer.
Und als sie dann ins Velodrom reingefahren sind, was hast du gedacht, wer gewinnt?
Ich habe wirklich Pogacar gedacht, weil ich einfach in dem Fall, es klingt so blöd, aber ich habe es einfach Van Aert nicht zugetraut, dass das macht.
Ja.
Verstehst du, was ich meine?
Ich weiß, so meinst
du. Das kann ja nicht gerade so, diese romantische Vorstellung dieser Cinderella-Story kann ja gar nicht sein.
Genau.
So, das passiert ja meistens nicht. Man wird da doch immer
so auf die Realität. Wenn du dir Van Aert anguckst, ja. wie er da letztes Jahr bei Drastor geohrfeigt ja. wurde und ja. dieses Jahr
ja.
auch wieder.
Ja.
So, dann denkst du dir so, bestimmt trifft es den armen Teufel jetzt schon wieder.
Ja, genau, weil du
jetzt fährt weißt, er in den Velodrom ein.
Weißt du, was das Schlimme ist?
Typ.
Weil du denkst, der wird immer Zweiter. Oder halt Top 5 oder was. Aber ja, der
gewinnt oder weil nicht. Du dir denkst, er hat tatsächlich, also er hat ja tatsächlich noch nie
ja.
Ein richtig großes Ding abgeschossen.
Ja, Monument.
Und da denkst du dir halt so, boah, wahrscheinlich, jetzt kann er das einmal schaffen, hier diesen Traum wahrzumachen mhm. und jetzt geht's wieder in die Hose.
Ja.
Aber dann war es halt super klar, ne? Also,
ja.
das hat er extrem souverän gemacht. Ich dachte erst, die Kette springt, als sie beim Antritt,
oh, bin ich aufgepasst,
als man so von vorne ja. geguckt hat. Ich meine, eine Korrektur müssen wir natürlich machen. Er hat Sanremo gewonnen, 2020.
Ah, jo.
Das vergisst ja. dann immer wieder. Ich war mir auch ein bisschen unsicher. Aber ja, dieses, er sollte ja eigentlich mal der nächste belgische Flandern-Sieger werden oder Roubaix. Ja. Und in Flandern hat er bisher leider es nie geschafft, irgendwie da zu gewinnen. Und deswegen ist jetzt ein Paris-Roubaix jetzt super geil für den. Und vor allem mit der Geschichte auch mit Michael Golatz. Das ist schon, da hat man sich schon sehr, sehr für ihn gefreut. Und ich fand es auch super cool, wie Van der Poel am Ende dann hingegangen ist.
Ja, oh, das war so schön zu sehen, oder?
Da habe ich fast geweint.
Ich weiß nicht, ob ich zu viel erzähle, wenn ich sage, meine Freundin hat geweint. Aber ich kann es auch verstehen. Ich war auch kurz davor, ey, wirklich, das war so
sympathisch.
Das war wirklich, das war so emotional. Genau, also für die, die gerade auch nicht ganz wissen, vor 8 Jahren hat Mike Gulat, damals Teamkollege, halt im Rennen verstorben. Und das war einfach eine extrem besondere Situation einfach. Und dass das jetzt, er hat auch direkt in den Himmel gezeigt.
Genau, so, ich habe das gar nicht gerafft.
Ah, okay.
Ja, ich habe auch das sofort gerafft.
Nein, im Nachhinein nur.
Also, ich habe im Nachhinein, was natürlich so, klar, okay, macht Sinn.
Ja. Aber ich dachte, das war so endlich nach dem Motto. Ja.
Gott sei Dank.
Ja. Aber dann halt dieses so für ihn nochmal diesen Sieg endlich geholt, den er sich ja auch, ich meine, offensichtlich, wir haben es beide, also wir haben es nicht zugetraut, auch im Velodrom habe ich es noch nicht zugetraut, aber offensichtlich ist er der Fahrer, dem sowas halt liegen sollte. Also er ist ein Fahrer, hätte man jetzt die letzten zwei herausgenommen, wo man sagt, so, ja, ist eine Frage der Zeit, bis er Roubaix mal gewinnt. Aber er hat es halt dann irgendwie nie so. Und deswegen ist es halt, ja, umso schöner, dass es geklappt hat.
Ist das jetzt seine beste Klassiker-Saison? Was würdest du sagen? Dritter Sanremo, vierter Flandern, erster Roubaix.
Das ist so witzig, ne? Also muss ja eigentlich auch, ja.
Ja, ist halt.
Warst du auf Flandern Zweiter?
Klick mal bei Pro Cycling Stats auf Monumente und du siehst, dass er auch seit 2020 kein einziges Monument mehr außerhalb der Top 8 beendet hat. Muss man auch sagen, ist extrem konstant.
Und dafür, dass man halt sagt so, ja, Wout, der gewinnt's nicht.
Genau, der gewinnt es eh nicht. Das zeigt eigentlich nur, dass da immer ein bis zwei Leute sind, die immer noch besser sind. Immer die gleichen.
Ja, ja.
Weil er wird immer, Sanremo gewinnt er, zweiter Flandern, dritter Sanremo, sechster Flandern, siebter Roubaix, achter Sanremo, zweiter Roubaix, dritter Liège, dritter Sanremo, vierter Flandern, dritter Paris-Roubaix, vierter Flandern, vierter Roubaix, dritter Sanremo, vierter Flandern, erster Roubaix. Das ist schon gar nicht mal so verkehrt, ne?
Natürlich ist es nicht verkehrt.
Am Ende hast du jemanden, selbst wenn du den ersten Platz bei Paris-Roubaix jetzt rausnimmst, du guckst auf das Ding und es ist so, dass du sagst, oh nee, der macht's eh nicht.
Ja, ist echt so.
Wenn du so ein Profil,
nimm das Ergebnis raus und müssen wir sagen.
Wenn du so ein Profil halt gesehen hättest, so vor dieser Ära Pogacar Van der Poel, sag ich mal, hättest du gesagt, das ist ein absoluter Top-Favorit.
Ja, klar.
Und vor dem Moment hast du gesagt, boah, glaube nicht.
Oh Mann, das tut mir voll leid für ihn.
Ja. Aber das ist halt so aktuell so, wer den auch bei den Grand Tours hast du ein bis zwei, maximal drei Leute, wo du sagst, die können eine Grand Tour jetzt wirklich mal gewinnen. Der Rest, da weißt du, die fahren da vorne irgendwo rum.
Ja.
Aber gewinnen ist halt nochmal was ganz anderes. Und deswegen war es einfach ein cooles Resultat. Und aber auch endlich gewinnt Pogacar mal nicht. Und dieses Jahr komplettiert er nicht alle Monumente in einem Jahr.
Ja.
Und auch in diesem Jahr wird er nicht alle Monumente generell gewonnen haben.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja auch irgendwie was Besonderes so. Ich habe auch, wir haben noch diskutiert, ne? Also wenn er das Roubaix holt, dann ist es sehr naheliegend, dass er es schaffen könnte, alle in einem Jahr zu holen, was halt so sich, boah, keine Ahnung, also die Frage, kann Pogacar noch höher aufsteigen als ohnehin schon so?
Ganz ehrlich, also eine Lombardei-Rundfahrt für den ist ein Schwellentrainingstag. Der fährt ja dreimal Schwelle oder Sweet Spot und hat das Ding gewonnen.
Ja.
So dominant, wie der da aufgetreten ist bisher.
Die Frage ist halt, würde er sich dadurch noch weiter in den höheren Olymp des modernen Radsports ohnehin schon katapultieren? Wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr. Also, dann hat es das auch noch geschafft.
Boah, das wäre schon nochmal Next Level, fände ich.
Ist es ja auch, aber ändert das irgendwas daran, dass er das jetzt gerade der.
Nee, der ist schon ganz gut, das hat man auch schon vorher gesehen. Aber
der ist ganz gut.
Aber das wäre schon. Ja. Überleg mal, wie lange man jetzt überhaupt auf den. Nee, man hat nicht auf den einen gewartet. Den Auserwählten. Nee. Aber wie lange man
jetzt
keinen Fahrer hat, dem man zugetraut hat, alle überhaupt mal zu gewinnen. Philippe Gilbert war der Einzige, der noch eine Chance gehabt hätte.
Stimmt.
Und dem fehlte am Ende Sanremo, glaube ich.
Ja.
Roubaix hat er gewonnen. Lüttich hat er definitiv gewonnen.
Aber in einem Jahr?
Nee, in einem Jahr.
Das meine ich halt.
Ja, aber wir haben ja noch nicht mal irgendjemanden gehabt, der alles überhaupt in seiner Karriere gewonnen hat.
Das wird, tut mir leid, aber
in einem Jahr.
Ich sag's noch mal laut, mess mich daran, aber ich denke, der wird es noch machen.
Van der Poel, der Tipp ist jetzt auch nicht so schwer.
Pogacar wird es noch irgendwann machen.
Aber überleg mal, man hat sie jahrelang oder generell kaum Leute, die alle mal gewonnen haben.
Ja, klar, auch klar. Auf jeden Fall. Aber das wird ja auch noch schaffen. Aber das in einem Jahr noch zu machen, ist klar, das ist so das Heftigste, was du machen kannst. Aber das braucht es dann auch nicht mehr so unbedingt. Deswegen ist es vielleicht auch ganz schön, diese Story zu haben, dass Wout es halt holt und nicht Pogacar. Zumal er gesagt hat, oder mutmaßlich, zumindest zu Nils gesagt hat, jo, dann machen wir es halt nächstes Jahr. So, da kommen wir halt wieder.
Ja.
So was irgendwie ganz geil ist. Er ist auch erst zweimal gefahren. Also
zweimal Zweiter.
Genau, wenn man Pogacar auch, also wenn man weiß, er ist zweimal Zweiter bei Roubaix gewesen, würde jetzt die Historie nicht kennen, würde man jetzt auch nicht sagen, ach, er ist zweimal gefahren erst.
Ja.
Das klingt schon so, als wäre er erfahren, der 5 Jahre und hat schon das Ganze durchgemacht.
Ja.
Jetzt wird er vielleicht nächstes Mal ein bisschen was anderes machen, wer weiß.
Nächstes Jahr gewinnt Remco.
Oh.
Oh.
Leute, ihr habt es hier zuerst gehört.
Boah. Und nächstes Jahr Remco gewinnt, überleg mal, dann verliert er im ersten Jahr gegen Van der Poel, im zweiten Jahr gegen Van Aert,
so witzig,
im dritten Jahr gegen Remco und er denkt sich auch
so, Pogacar, Scheiße, der neue Van Aert.
Genau.
Oh, herrlich.
Ja, also das, du hast jetzt eigentlich schon den letzten ganzen Teil geskippt vom Rennen, aber ist ja auch okay. Da ist nämlich am Ende auch nicht, also es ist die ganze Zeit irgendwie ein bisschen was passiert, aber auch nicht so richtig Relevantes. Hinten in der Gruppe fand ich nochmal ein ganz gutes Ergebnis, Jasper Stuyven.
Ja. Auch da, dem ich auch zu wenig zugesprochen habe, ne?
Ja. Der hat sich so eine gewisse Geheimwaffe bei uns bestellt. Und ich glaube, dass der jetzt auch von dieser Freiheit profitiert hat, nicht irgendwie für Pedersen fahren zu müssen.
Ja.
Hat dann am Ende dann nochmal attackiert.
Ein guter Moment einfach.
Guter Moment, genau. Hat es durchgezogen.
Fand ich auch ganz geil. Entschuldigung, aber es ist auch ein bisschen despektierlich, wenn er attackiert und keiner fährt mit.
Ja, also.
In dem Moment ein bisschen glücklich, aber ich meine, eine Kamera war so Mick van Dijk, alle hinterher. Dann setzen sie. Er sitzt,
ja, aber ich glaube, das war einfach eine Frage des Timings.
Ja,
wenn erst Stuyven attackiert hätte, dann wären sie alle mitgegangen, dann wären sie bei van Dijk vielleicht sitzen
gewesen. Ja, das stimmt
die zweite
schon.
Attacke.
Das stimmt schon, ja.
Und der hat auch ein solides Frühjahr. 7. Sanremo, 6. Flandern und dann 3. jetzt in Roubaix. Und ich glaube, für Quickstep ist das ein geiler Erfolg.
Ja.
Die ist ja übrigens auf Merida-Rädern fahren. Hast du es gelesen?
Echt?
Ja.
Nee.
Specialized geht raus.
Ja.
Und Merida hat aber irgendwie schon ein neues Rad und hat auch irgendwie, glaube ich, ein paar neue Entwicklungen im Zeitfahrradbereich. Und deswegen ist es, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt.
Okay, bin gespannt, wie das.
Und ich denke mal auch, Merida ist jetzt auch keine kleine Marke. So, die werden auch ein bisschen was dafür bezahlen.
Ja, klar. Ich meine, ich sage nur, weil es halt so ungewohnt ist. Also wie lange fährt dieses Team schon Specialized?
Ja, weil es halt mal Fahrer hatte, die an Specialized gebunden waren. Und das ist ja mit Remco der letzte Fahrer
klar,
halt raus.
Klar.
Hast du Tim Elias nie gesehen? Mit ungefähr
als
16 Sekunden Zeitabstand. Also ja, hat er dafür eigentlich Zeit? also das hättest du wirklich machen können. Das war richtig im krass.
Sprint Zeit rausgefahren.
Und Ronde van Limburg war es. Und hat er dermaßen dominant gewonnen. Also der ist jetzt, ist Roubaix gefahren, 45er gewesen. Muss man auch sagen, ist jetzt nicht so, dass ich das sehe, was er da behauptet hat. Und der hat noch Fitnessrückstand.
Mhm.
Die Fitness würde ich gerne nehmen. Und
ist okay, der
Sprint,
ne?
War halt krass.
Ja, ja. Wir müssen aber wirklich nicht komplett übergehen. Wir müssen noch einmal auf die deutschen Erfolge, jetzt mache ich die ARD hier, Roubaix eingehen.
Ja klar, logisch.
Also. Karl Herzog U19, zweiter, oder?
Hey, jetzt haben wir schon mal erstmal Franzi Koch raus.
Die ja, ist, natürlich. Das war gerade ein Witz.
Ich weiß, ja. Aber Franzi Koch ist so souverän gefahren.
Ja, oder?
Im Finale, wenn dann
die ist gefahren, als wäre die schon noch 10 Jahre älter.
Ja, als hätte die auch 100 Watt mehr als die anderen.
Ja.
Im Finale attackieren die da und so, die ist zack, sofort am Hinterrad.
Ja.
Du siehst, da gibt es nicht mal über diese Überlegung, so, oh, ich bin eigentlich todesgrau, packe ich das? Sondern so, ja klar, fahre ich hinterher.
Die war so an. Die war die ganze Zeit so an. Aber genauso, Marianne Voss war ja auch an. Also Franzi hat ja vorher schon einmal versucht, so weg zu attackieren, zu gucken, was geht so. Marianne keine 4 Zentimeter gegeben. Also sie war auch direkt dran.
Ja.
Fand ich ganz geil, wie Franzi einmal versucht hat, das Teamauto wohl zu rufen, so, um eigentlich die Position einfach nur abzugeben. So, das war wohl der eigentliche Trick so an der Stelle, an der Sache. Aber Marianne einfach sagte, nö. Dann mach du mal, ich bleib mal hier, du machst ja schön den Weg und dann fährt der Pauline vorne weg, das ist halt auch mir egal. Aber also, ganz kurz, These, Pauline Ferrand-Prévot wusste im Velodrom auch wirklich gar nicht mehr, wohin mit sich, oder? Hast du gesehen, wie der Sprint losging?
Nee,
hab ich jetzt nicht im Kopf. Die fährt das, okay, verstehe ich, aber die guckst du nur mal an, aber der fährt jetzt wieder drum rein, so die beiden halt dahinter und dann wusste sie ja, okay, guckt so irgendwann nach der einen Runde, so geht der Sprint jetzt los und die war so, wartete einfach so, ich bin im Weg. Die wurde halt so übersprintet, aber die wusste halt überhaupt nicht, wohin mit sich. Das muss man sich mal anschauen, das war nicht ganz witzig.
In der Situation, ich meine, ich habe es ja offensichtlich jetzt nicht gesehen, weil ich nicht weiß, wovon du redest, aber wenn du so da reinfährst, kannst du ja einfach mal richtig früh lossprinten. So bei, bei 400 to go.
Also,
und dann nach 50 Metern aufhören.
Ja.
Weil dann hast du diesen Moment so, yo, wenn die einmal am Hinterrad ist,
ja,
überlegt die sich, war ich jetzt weiter?
Fahr ich drüber
oder verzögere ich?
Und Marianne ist auf jeden Fall ja dahinter.
Genau, also, in beiden Fällen kannst du halt da, selbst wenn du nicht weißt, wohin mit dir, kannst du halt irgendwas machen, um den anderen halt einfach aus seinem, weil die andere plant ja mit irgendwas, okay, sie wird jetzt anfahren, dann wird die bis da fahren und dann sprint ich los. Und wenn du das aber veränderst, dann hast du so einen Moment, wo du so merkst, okay, jetzt habe ich sie verwirrt. Und dann musst du halt am Ende auch eine Teamkollegin haben. Vielleicht
ist das eine affektive Entscheidung, weil Entscheidung
auch von, bei 400 einfach so los.
Genau, weil auf einmal dieses Stadion dröhnt halt und es ist halt Roubaix-Sieg und es ist so, oh Gott, jetzt ein Sprint, darauf haben wir alle gewartet. Das wäre absolut sinnig gewesen, aber stattdessen fährt Pauline Ferrand-Prévot halt mit so einem 54-12 da von vorne so an eiert an ihren Gang halt durch, was halt, ne, also was schon, die war auch davor richtig am Ackern, so, die hat richtig viel gemacht, das muss man erstmal hoch anrechnen, definitiv, aber es hat so im Stadion selber hat sie dann halt keine Rolle mehr gespielt, außer das Tempo moderat zu halten. Die anderen gucken sich halt irgendwie an.
Außer eine weitere Fahrerin vom Team Wismar-Liesebike da zu sein.
Ja, irgendwie in dem Fall ja. Davor wirklich gut. Ja. Und das Team musste irgendwie auch so reagieren. Aber im wiederum selber war es halt so ein bisschen, bisschen lost.
Ja, das.
Ja. Und Franzi fährt einfach, aber man muss auch sagen dazu, finde ich, Franzi hat auch davor so ein aktives Rennen gestaltet. Also sie hat das so auch selber herausgearbeitet. Wirklich, wirklich stark. Also ziemlich geil, das zu sehen. Und ja, zu sehen, wie ihre Leistung einfach am Ende auch belohnt wurde. Klar, war knapp so, hätte auch sein können, dass die zweite würde. Also das war irgendwie am Ende relativ enge Entscheidung. Genau so kann das Rennen auch irgendwie anders verlaufen, aber sie hat sich so ein bisschen erarbeitet, das finde ich irgendwie ganz cool.
Ja,
definitiv. Was sie übrigens auch erarbeitet hat, das muss ich jetzt weitermachen an der Stelle. Rosa, das haben wir nicht einmal gesehen. Rosa Klöser fährt
77 Kilometer.
Genau, am Anfang des Rennens von vorne solo eigentlich.
Ja.
Ich würde sagen TV-Time, aber war es ja nicht, weil die Kameras noch gar nicht drauf waren. War auf jeden Fall ziemlich nice für mich irgendwie zu lesen, muss ich echt sagen. Gesehen habe ich es ja nicht. Ich habe echt ein paar Bilder noch geguckt.
Was fährt man da so ganz grob
an? Ich kann es ziemlich genau sagen sogar. 264 Watt Average für Stunde 25.
Ja, das fahre ich nicht.
Sind 4,5 Watt pro Kilo ungefähr bei Rosa.
Wäre natürlich schöner gewesen, wenn man noch jemand dabei gehabt hätte.
Genau, das ist es halt. Also es ist so dieses
Ich habe Fotos gesehen, die hat eine ganz, ganz neue Art und Weise, Gelpapiere zu platzieren. Das hängt so an so einem Fitzel aus der Taschentasche noch raus. Das ist so perfekt platziert gewesen. So das Foto, das kann ich dir gleich mal zeigen.
Perfekt. Ja, top, weiter so. Keine Ahnung, ich kann dir mal ganz kurz eine Linie zeigen, ihr Fit-File. Ja, sieht man, ne?
Jo, ja, ist konstant. Sieht man ganz genau, wo der Solo-Breakaway war.
Sieht ziemlich genau. Also war cool zu sehen und hat sie ein gutes Rennen ausgemacht. Danach wurde es wohl relativ hart, auch als Franzi richtig aufgezogen hat. Das hat natürlich auch ein bisschen Körner gekostet, aber ich fand, sie hat ein gutes Rennen daraus gemacht, weil auch da wieder, es hätte sonst was passieren können, hättest du eine ziemlich zerpflückte Gruppe, die irgendwann aufschließt, so vier Fahrerinnen, auf einmal bist du halt dabei. Ja. Sowas hatten wir auch schon mal gesehen. Dann ist es auch eine ganz geile Situation, sich da reinzubegeben und ein offensives Rennen zu fahren, ist bei Rouet erstmal nicht per se eine schlechte Entscheidung. Vor allem auch da muss man sagen, das Frauenrennen noch mal ein bisschen was anderes von der Statistik, finde ich, als das Männerrennen.
Ja.
Wenn wir davon sprechen, dass es 143 Kilometer sind, davon dann aber knapp über 33 Kilometer Kopfsteinpflaster.
Prozentual viel mehr Kopfsteinpflaster.
Voll! Prozentual
viel mehr Kopfsteinpflaster. Die haben die Sektoren ein erhöht, ich glaube, es sind 3 dazugekommen oder sowas.
Ja. Und die beginnen aber bei Kilometer 30 auch schon. Also wir haben erstmal nicht so 100 Kilometer Einfahrt. So richtig ernst wird es mal Kilometer 50. Aber es heißt halt, die letzten 90 Abfahrt und von 140. Also du hast ja halt richtig früh einfach auch schon Druck auf dem ganzen Rennen.
Ja, safe. Also das ist nochmal ein bisschen, du hast nicht diese Einrollphase.
Genau. Oder dieses, wir lassen erstmal die Breakaway fahren und so weiter.
Gab es ja bei den Männern dieses Jahr auch nicht Breakaway.
Ja, das stimmt.
Das wurde auch komplett drauf verzichtet.
Mittlerweile bei 49er Schnitt hört das auf, Lennart.
Das ist wirklich immer, genau. Also ich habe mittlerweile hast du keine Chance mehr. Wenn die das nicht wollen, dann fährst du nicht.
Ja, dann, wenn die ein hohes Grundtempo wollen am Anfang, dann, was willst du denn machen? Fährst du eine 55 am Anfang die ganze Zeit? Wofür? Also als, ich sag mal jetzt mal blöd gesagt, B- und C-Fahrer, dann machst du selber das Rennen einfach nur kaputt, weil danach machst du gar nichts mehr.
Ja.
Nur um halt gegen das Feld Bestand zu haben. Dass wenn die Bock haben, schnell zu fahren, ist halt vorbei.
Ja, das ist auf jeden Fall krass. Du wolltest aber noch was zum Rennen der Junioren sagen.
Ich wollte nur Karl Herzog reinschmeißen. Bruder von Emil Herzog, der einfach Zweiter wurde beim Rennen der U19. Ziemlich nice. Und dann haben wir noch bei der U23 mit Ian Kings Platz 14 in den Top 15, Paul Fietzke auf 16 und Team Red Bull Borans Grohe in allen Klassen, relativ, also in Junioren und U23, das Ding gewonnen.
Ja.
War schon stark.
Da kommt ein bisschen was nach. Ja. Van Dijk natürlich auch wieder ein hervorragendes Rennen gefahren.
Ja.
Und ich glaube, da zeigt sich jetzt dann auch immer jetzt, dass du da ein System etabliert hast mit U19, U23 ja. World Tour, wo du halt die Leute halten kannst. Das könnte ganz interessant sein für die nächsten Jahre.
Super interessanter, spannender Wehrgang. Du hast ein Juniorenteam schon an ein U23-Team, an ein Profiteam angegliedert. Das ist so, also die Top-Teams wissen jetzt eigentlich auch schon, was so ein 17-Jähriger halt dort kann. Und das ist halt auch eine spannende Entwicklung für halt Nachwuchsfahrer.
Safe. Das Interessante ist aber, ne, wenn wir von Van Dijk sprechen, der Kollege, der Sechster geworden ist, ist Mick Van Dijk. Ne?
Ja,
nicht. Und das ist der andere. Nicht Tim Van Dijk.
Ja.
Der,
jetzt waren die Gene anscheinend wieder in der anderen Richtung besser.
Genau. Das ist, finde ich, gar nicht mal so uninteressant, weil Tim van Dijk bei Omloop Zweiter war und bei Flandern Elfter. Und jetzt kann der Bruder, Mick van Dijk, sagen, hey, aber Roubaix war ich mal ganz vorne. Und es könnte so werden wie bei den Jetzt-Zwillingen, du nie so richtig sicher warst, wer ist denn der Bessere?
Ja, ja.
Kannst du jetzt immer noch nicht sagen.
Aber Yates-Zwillinge hast du gesehen?
Was denn?
Heute.
Was? Gestern.
Adam. Bei Gran Camino. Vor Jürgen Nordhagen.
Oh ja, super relevantes Ergebnis, Lukas. Ich dachte jetzt gerade, Simon Yates wäre wieder zurückgekommen.
Nein.
Gran Camino.
Nein, absolut. Also klar, Gran Camino. Aber Adam Yates hat mal wieder ein Rennen gewonnen.
Ja.
Wann ist das denn passiert zuletzt?
Selten. Also hauptsächlich
mit der GCs. Weil er die Aufgabe halt immer hat, zu helfen.
Ja. Bin mal gespannt dann bei den anderen Zwillingen, wie sich diese Karriere noch weiter fortsetzt. Ja, weil du hast ja im Prinzip Adam Yates gehabt, der häufiger mal irgendwie was gewinnt und auch aus meiner Sicht irgendwie so ein bisschen konstanter war. Und dann hast du Simon Yates aber gehabt, der 2 Grand Tours gewonnen hat als GC. Ja. Also da können sich dann auch eineiige Zwillinge ein bisschen anders entwickeln. Und vielleicht hast du da einen, der aus irgendeinem Grund vielleicht bei den Kopfsteinpflaster-Anstiegrennen besser ist.
Mhm.
Und der andere ist bei den flacheren Kopfsteinpflasterrennen besser.
Absolut. So. Bevor wir jetzt auf das Schlafthema gehen, ich kann nicht umher, nochmal das reinzubringen, weil das wäre irgendwie gegen unsere Philosophie. Hast du den Nutrition-Plan von Pogacar gesehen, was Velon da veröffentlicht hat?
Nee.
Von dem Roubaix-Rennen? Ganz cool eigentlich.
Also ich war tatsächlich die letzte Woche komplett raus.
Ja, man merkt, du bist in einer anderen Sphäre gewesen.
Ja.
Gut, dass ich ein bisschen was mitbekommen habe. Der Pogacar hat einen Nutrition-Plan veröffentlicht, beziehungsweise die Velon und Pogacar haben zusammen natürlich einen Plan veröffentlicht und also offensichtlich
hauptsächlich über Proteine ernährt werden.
Genau, und Fette. Team Low Carb. Chris Froome wird sich freuen. Nein. Also wir haben schon eine massive Menge an Carbs vor dem Rennen, vor Beginn des Rennens. Also 250 Gramm zum Frühstück, Pre-Race nochmal 60 Gramm, sind wir bei 310 Gramm Kohlenhydrate schon mal vor Beginn des Races. Das ist schon mal ordentlich. Also das musst du auch schon mit qualitativen und entsprechenden Produkten halt reinbringen. Und dann im Rennen diese typischen Zahlen, die wir halt immer wieder gehört haben. Jetzt nicht 170 Gramm pro Stunde, was ja auch schon mal in der Vergangenheit so rumdiskutiert wurde, aber 130 Gramm. Also 130 Gramm pro Stunde Kohlenhydratzufuhr, 4 Gramm Protein, 4 Gramm Fett. Ich glaube, das ist ein Riegel noch gewesen wahrscheinlich. Und das zusammen mit Post-Race können wir auch mal kurz reinbringen, nochmal 480 Gramm, aber das ist ein bisschen
nachmittags. Finde ich tatsächlich super interessant, weil der nimmt 130 Gramm die Stunde.
Ja.
Und der
Nutrition-Partner
ist Innovit, die, glaube ich, ausschließlich mit einem Kohlenhydrat-Ratio von 2:1 unterwegs sind, was natürlich erstmal von der reinen Logik her eigentlich gar nicht so richtig funktionieren.
Genau, eigentlich ist es schwierig.
Es sei denn, Pogacar hat eine höhere Glukoseaufnahme als viele andere, dann könntest du vielleicht Richtung 130 kommen, aber eigentlich sagt man, das bevorzugte Ratio für eine 130er Aufnahme ist ein 1:0:8er Verhältnis.
Ja.
Ich bin aber selber großer Fan von dem 2:1er Verhältnis.
Ja.
Und es hilft auf jeden Fall mit der Verträglichkeit. Ich glaube aber auch zu sehen, manchmal im Rennen, dass er so eine silberne Gel-Verpackung hat, also komplett silber mit einem kleinen Innovit-Sticker. Also ich glaube, manchmal nimmt er auch andere Sachen, vielleicht mit mehr Fructose, als die Sachen, die verkauft werden.
Ja, aber wenn das stimmt mit 130 Gramm, und das ist ja absolut irgendwo sinnig, weil dann haben wir halt am Ende, ohne Post-Race Carbs, haben wir 1,1 Kilo Kohlenhydrate und bei dem Power-Output, das ist immer genau ziemlich das, was es halt irgendwie bräuchte, um halt auch diese energetische Menge hinzubekommen. So, das ist 1,1 Kilo ist meine 10 Stunden oder 11 Stunden Performance. So, bei ihm sind es halt 5 Stunden. Und wenn du das hinbekommen willst, hast du halt diese hohe Intensität, dann brauchst du einen massiven Fettstoffwechsel, sonst brennt das Feuer halt nicht weiter. Und du hast eigentlich recht, ein 2-1-Ratio ist halt schwierig, eigentlich die 130 Gramm aufzunehmen, beziehungsweise eigentlich unmöglich, es sei denn, er hat einen krassen Grundtransporter. Aber vielleicht sind sie da wirklich auf Alternativprodukte unterwegs.
Ja.
Wollte ich nur mit reinbringen.
Das ist auf jeden Fall interessant. Aber ich meine, das mit den 130 Gramm, also dass der irgendwo zwischen 110 und 130 Gramm irgendwie aufnehmen muss, das ist eigentlich klar. Die Frage ist, wie geht's mit anderen Produkten? Oder ist es, also mit Prototypen vielleicht von NRW selber, nutzt er vielleicht noch andere Produkte? Ja. Oder hat er vielleicht tatsächlich, keine Ahnung, eine höhere Möglichkeit, Glucose einzuschleusen?
Vielleicht, ja, aber das ist auch so ein bisschen... Vielleicht ein bisschen was von allem. Es ist die Kombination vielleicht, weil wir haben ja schon gesagt, er ist halt ein physiologisches Ausnahmetalent, aber er macht es auch nicht auf 70 Gramm Kohlenhydrate. Okay. Also es ist einfach nur so machbar. So, und vielleicht hat er ein bisschen mehr Aufnahmefähigkeit, aber das ist erstmal auf jeden Fall ein sehr interessanter Beitrag gewesen, ja.
So, dann gehen wir nochmal zum Hauptthema.
Ja.
Wir wollen heute noch einschlafen. Wir wollen heute, boah, ich habe eigentlich nur auf so eine dämliche Überleitung gewartet, aber die ist wirklich gut. Also, Thema Schlaf.
Ja.
Wir haben uns im Prinzip überlegt auch, was sind überhaupt so Themen für Athleten und Athletinnen, die wichtig sind. Weißt du willst nicht krank werden, du musst pennen, du musst dein Training absolvieren können, beschlafen haben wir bisher relativ wenig gesprochen. Ich glaube, irgendwann mal in der Folge vor sehr, sehr langer Zeit. Ja. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir quatschen da jetzt nochmal drüber, weil es ist halt am Ende auch ein riesiger Hebel. Mhm. Du bist bei uns der Vorbereitungsbeauftragte und hast wissenschaftlich ein bisschen was zusammengetragen. Womit wollen wir anfangen bei dem Thema?
Wir können ja mal kurz erklären, philosophische Frage, was ist Schlaf? Ist Schlaf einfach nur die Abstinenz des Lebens? Oder was ist das? Ist ein Zwischenzustand? Ich mache gleich einen Poetry Slam hier.
Okay, mach mal weiter mit den wissenschaftlichen Fakten, bevor du hier in die Philosophie abdriftest. Ja.
Also Schlaf ist ein Zustand, der einfach wichtig ist und entscheidend ist, einfach für körperliche Entwicklung auch. Es ist ein kompletter, aktiv regulierter, neurobiologischer Zustand. Was heißt das jetzt?
Genau.
Wir haben verschiedene Phasen in unserem Schlaf, die verschiedene, ich sag mal, Charakteristiken aufweisen. Das haben wir auch schon mal irgendwann gehört, das haben wir auch vielleicht von unserem Recovery Scores und von unserem Garmin-Uhren und sonst was alles mal gelesen. Erklären wir gleich, was es bedeutet, aber man kann es so ein bisschen erstmal auch unterteilen, dass wir, es ist kein Auszustand, sondern einfach ein dynamischer Prozess von verschiedenen Systemen. Wir haben einmal ein zirkadianes System, das ist was wir als innere Uhr beschreiben. Mhm. Da läuft viel neurobiologische Prozesse halt ab. Das ist halt gleich für die verschiedenen Phasen des Schlafs und was darin passiert relevant. Und ich kann gleich mal, das kann ich ja schlecht beschreiben, aber gleich mal so eine Grafik mitbringen, wie aktiv dann so ein Gehirn im Schlaf ist. Das ist einfach massiv, das ist aber irre.
Ja.
Und dann homöostatische Schlafdruckveränderungen. Das ist dann zum Beispiel sowas wie mit Adenosinakkumulation. Warte mal, haben wir das schon mal gehört?
Ja, jetzt stehe ich auf dem Schlauch.
Letztens in der Koffeinfolge haben wir doch über Adenosin gesprochen.
Aha.
Wir haben die Rezeptoren im Gehirn, die mit Zunahme von, oder die Rezeptoren, wo Adenosin andockt und
uns
ein bisschen schläfrig macht. Und Koffein, haben wir gesagt.
Blockiert das,
genau, und hält uns daher wach. So, und das Gegenteil davon ist jetzt, dass Adenosin akkumuliert und andocken kann.
Ja.
Genau, und Schlaf kann man unterteilen, dass wir sind nicht einfach nur... Also Schlaf ist nicht ein Zustand. Wir haben verschiedene Phasen und diese Phasen durchlaufen wir mehrfach innerhalb eines Schlafes. Und zwar alle circa 90 Minuten haben wir weitere oder einen Zyklus einer Schlafphase durchgearbeitet. Wir haben
einmal dort Pipi machen gehen.
Genau. Nochmal Pipi machen gehen.
Wenn man älter wird, dann sechsmal Pipi machen gehen.
Genau. Manchmal kurz aufwachen und Nase putzen.
Phase und dann kommt die Pipi-Phase.
Ja, genau. Bei mir kommt die Allergiephase, nervt hart. So, wir haben einmal die Non-REM-Phase und einmal die REM-Phase. Mhm. Wir beginnen gleich mit Non-REM direkt, aber erklären ganz kurz. REM heißt, weißt du es eigentlich?
Nee.
Okay, Rapid Eye Movement. Also das ist da, wo die Augen sich bewegen.
Das ist bei mir bei jedem VO2max-Intervall.
Aber mit geschlossenen Augen solltest du bitte nicht tun. Außer, wenn das letztens noch ein unserer Zero-to-Hero-Athleten, der anfängt, dann nach unten aufs Tretlager zu schauen, wenn er Allouts fährt.
Ja, es geht hoffentlich nur auf der Rolle.
Genau das, also muss er aufhören damit. Dann bei 40-20 habe ich mir die mitgefahren, angefangen, die Runde zu gucken. Ich so, nein,
nicht Abbruch.
Also, wenn du im Schlaf die Augen geschlossen hast, sieht man manchen, dass die Augen sich bewegen. Also, wenn du das mal watchst, hast du ein bisschen eine REM-Phase. Und da gibt es verschiedene entscheidende Phasen, die wir dadurch leben. Wir würden jetzt aber einmal erst mit der Non-REM anfangen, weil das ist das Erste, was passiert. Wir schlafen ein, wir beginnen mit 3 Non-REM-Phasen, N1, Einschlafphase. Das ist der Übergang zwischen Wach und Schlaf. Das ist so dieses, kennst du das, wenn man so einnickt und dann sich selber erschreckt und wieder wach wird?
Das kenne ich.
Ja, ich habe manchmal so Zucken oder ich liege da mal so und dann manchmal so und dann erschrecke ich mich, weil ich ein Geräusch gehört habe und werde wieder wach.
Kennst du das, wenn man so kurz zum Einpennen ist und merkt, dass deine Gedanken so richtig dumm werden? Kennst du das?
Ja.
Dann merkst du so, jetzt penne ich gleich ein, weil der Gedanke war richtig dumm. Das habe ich voll oft, dass das ich so stark. Merke, so, boah, Alter, Digga, was ist los?
Wusstest du, dass du es dann schaffen kannst, übrigens, dich in luzides Träumen reinzuarbeiten? Weißt du, was luzides Träumen ist? Das Träumen, wenn du selber weißt, dass du schläfst und dann diese Träume beeinflussen
kannst. Muss ich das in dem Zustand dann machen, wenn ich das erste Mal merke, so jetzt kommen die richtig dummen Gedanken?
Wenn du wahrnehmen kannst, dass du schläfst, dann ist es der ideale Zeitpunkt dafür. Du kannst voll einen Test machen, für die sowas können übrigens, im Schlaf einmal den Finger durch die Hand stecken. Wenn das im Schlaf funktioniert, dann weißt du, oh, das ist ja Quatsch. Aber jetzt schlafe ich wohl. Oder du guckst zweimal auf die Uhr. Wenn jeweils eine unterschiedliche Zahl da steht, dann weißt du, es kann ja gar nicht sein. Es wird niemals die gleiche Zahl da stehen im Schlaf. Es wird immer eine unterschiedliche Zahl da stehen. Wenn du das raffst, dann bist du im luziden Träumen angekommen und wenn du Bock hast, kannst du dann alles machen, was du willst.
Und dann bist du in der Matrix.
Ja.
Okay, lass uns zurückgehen.
Und dann siehst du auf einmal Mathieu van der Poel am Arenberg zurücklaufen.
Mit Wanderschuhen an.
Mit Wanderschuhen. Moin. So, also, Einschlafphase. Dann Nummer 2 ist dann die N2 stabile Schlafphase und N3 ist die Tiefschlafphase. Dann haben wir dann einen Slow-Wave-Sleep. Das definiert man anhand der elektromagnetischen Ströme, die man messen kann, wenn man im Gehirn quasi diese ganzen, hast du vielleicht schon mal gesehen, so verschiedene Dioden ansetzt und dann einfach die Aktivität des Gehirns misst.
Ja.
Und du hast in jeder Phase hast du unterschiedliche Aktivitäten. Zum Beispiel in der Slow-Wave-Sleep-Phase. Sagt der Name schon, Slow Wave, langsame, aber sehr große, ausschwingende Aktivitätswellen. Also wir haben quasi sehr hart, sehr große Aktivität, aber dann wieder halt auch sehr wenig Aktivität. Und die REM-Sleep-Phase hast du super viel Frequenz, also da feuert richtig, richtig viel, aber es hast du so quasi so ein kleines Delta, aber sehr, sehr frequentiertes kleines Delta dieser Phasen. Dann weißt du, dass super viele Bereiche im Gehirn aktiv sind. Jetzt habe ich gesagt, wir halten es noch ein bisschen offen, die REM-Schlafphase. Und das bedeutet, hohe Gehirnaktivität, das ist schon im Gehirn ähnlich eines Wachzustandes, deswegen auch diese Eye-Movements und das ist gerade dann wichtig für Gedächtniskonsolidierung, also so ein bisschen Sachen merken, Langzeitgedächtnis ausbilden, emotionale Verarbeitung, da machst du richtig viel mit Emotionen, also wie du einfach generell als Mensch so emotional das steuern kannst und neuronale Plastizität gerade im Wachstum und im Lernen verantwortlich, also Bewegung lernen, Zusammenhänge lernen, bei Kindern halt super entscheidend. Das passiert hauptsächlich in der REM-Schlafphase.
Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie besser Tennis spielen möchte, muss ich dafür sorgen, dass ich diese REM-Phase.
Du hast das Training halt vergessen, aber wenn du das Training gemacht hast und diese kognitiven Übungen gemacht
hast,
dann musst du halt REM-Phase bekommen.
Okay. Ja, das heißt, wenn ich die REM-Phase nicht kriege.
Genau, dann das ist jetzt. Nicht so da gut. Kommen wir gleich in den Punkt. Was ist, wenn jetzt der Schlaf so ein bisschen leidet?
Und okay. Gilt das nur für Bewegungsabläufe oder gilt das auch für andere Dinge?
Sie war alles eigentlich.
Das klingt ja richtig geil.
Ja, das klingt richtig geil. Ich meine, zum Beispiel, keine Ahnung, es gibt ja jetzt noch Gina Lückenkämper, die Sprinterin.
Sag mal, was der Name
ist. Ja, Sprinterin im Laufen, ne? Also 100-Meter-Sprinterin. Und die haben ja mal versucht, so Neurotraining, Neuroathletik zu machen. Die haben, die hat an der Batterie gelutscht.
Was?
An so einem 9-Volt-Block. An der Batterie hat die gelutscht. Und dann kriegt die so einen kleinen Stromschock, weil, ne, also wenn du beide Punkte. Pole dann halt mit der Zunge verbindest und Feuchtigkeit. Und dann kriegst du so einen kleinen Stromschock und die Idee war einfach, dass du dann einmal das Gehirn aktivierst und dann hat die Sprintstarts gemacht. Du kannst darüber lachen, wie du willst, aber erstmal haben sie es gemacht. Sprintstarts und an der Batterie gelutscht. Und das war einfach nur, damit das Gehirn mehr Verknüpfungen zusammenbaut quasi und diese neuronale Aktivität des Gehirns steigerst, während sie diese Sprintstarts immer macht, damit schneller diese neuronale Ansteuerung halt kommt.
Ja, und hat das was gebracht?
Naja, sie ist die schnellste deutsche Läuferin.
Ja, gut, aber
Anscheinend ja, keine Ahnung. Also,
das ist so, als würdest du Pogacar jetzt sagen, der Typ hat irgendwie keine Ahnung.
Naja, es geht halt beim Sprinten, also der Start beim Sprint ist ja schon entscheidend.
Ja, ja, klar, aber das ist jetzt zu sagen, ja, ist die schnellste deutsche Sprinterin, das wird schon was gebracht haben.
Nein, so. Das kann man jetzt nicht sagen, aber ich will damit sagen, es gibt Ideen, wie man halt diese Neuroplastizität
auch im Sport kombiniert. Es gibt gute Ideen und es gibt schlechte Ideen, ne? Also ja, keine Ahnung, ob es eine gute war, aber es klingt auf jeden Fall interessant.
Auf jeden Fall, also zumindest können wir so ausgehen, du hast gerade gefragt, bringt mir das was auch in anderen Sachen als nur Lernen?
Ja.
Wahrscheinlich ja.
Okay, cool.
Gut. Ja, diese verschiedenen Phasen haben wir im Schlaf. Also so diese REM-Phase zum Beispiel, diese ganzen Zyklus, da kann man in so einer Schlafdauer von so 8 Stunden auch durchaus mal so 4-5 Mal komplett durchleben, das Ganze. Hinten raus
wird. Und je mehr, desto besser?
Ja, das kann man jetzt nicht so ganz sagen. Es ist die Qualität, die entscheidend ist. Also, dass du in alle Phasen einmal reingehst und wieder rausgehst, das ist entscheidend. Und diese Phase, diese REM-Phase willst du jetzt auch nicht exorbitant erweitern können. Was du eher hast, ist zum Beispiel, dass dein Körper, dass vielleicht Belastung zum Beispiel, können wir gleich mal drüber sprechen, sich extrem auf verschiedene Phasen auswirken.
Ja.
Kennst du das Gefühl, wenn du komplett grau bist
und nicht pennen kannst?
Und nicht pennen kannst?
Ja, oder nicht, schlecht, weil schläfst. Du nicht runterfahren kannst. Wenn du eigentlich genau. So total müde bist, aber ja. Du sitzt dann so im Bett, denkst du so,
Genau. Oder das und das. Oder ich habe auch manchmal so Phasen, dauert echt lange und dann habe ich das Gefühl, ich bin gestorben nachts einmal. Also wirklich, ich werde wach und bin so, boah, was ist jetzt passiert? Ich selber habe mich wahrscheinlich viel bewegt oder sowas, aber ich habe das Gefühl, ich war ausgenockt für, weiß ich, 10 Stunden. Aber
fühlt sich gut an?
Nee, gar nicht.
Nee, gar nicht?
Gar nicht gut.
Ich, ab und an wache ich auch mal auf und denke mir so, boah, wo bin ich eigentlich?
Ja, genau, dieses voll, komplett Verklatschte.
Ja.
Und da haben wir das Zusammenspiel, komme ich in die nächste Phase, zirkadianer Rhythmus, habe ich ja vorhin schon mal reingeworfen. Das Zusammenspiel einfach deines, der inneren Uhr, der Körper, ja, Prozesse einfach in so einem Schlaf. Und zwar, über den Tag hinweg oder kurz vorm Schlafen sinkt deine Körperkerntemperatur. Wenn wir sonst so um die 37 noch was haben, kann es mal schnell sein, dass wir im Schlaf eigentlich wie so eine Echse auf 36, 36,5 abkühlen. Ja, und wenn wir wach werden, kurz davor erhöht sich die Körperkerntemperatur wieder. Also man merkt schon, also der Körper fährt dann wieder hoch. Also okay, wie so ein krass. Computer, der nicht aus ist, aber ein Standby-Modus und irgendwann hörst du wieder einen Lüfter losgehen.
Ja.
So ist das eigentlich. Und da haben wir noch die zwei anderen Mitspieler, das ist einmal Cortisol und einmal Melatonin. Wir können mit Cortisol anfangen. Cortisol, Stresshormon, was zunehmend erstmal beim Tag hinweg abgebaut wird und dann in Richtung, ja, so 21 Uhr, 22 Uhr so einen Tiefpunkt hat und dann sind wir eigentlich am müdesten, könnte man sagen.
Okay.
Der Mitverantwortliche oder der Gegenspieler an der Stelle ist dann Melatonin. Und Melatonin wird ausgeschüttet, auch so ab 21, 22 Uhr, sehr, sehr hoch. Und das ist unser Trigger für, du wirst müde. Melatonin hat seinen Peak so ungefähr dann gegen 3 Uhr, halb 4. Danach baut sich das wieder ab, dann wird es wieder ein bisschen, ja, geht es wieder runter. Derweil dann gleichzeitig Cortisol übernimmt. Und das ist auch gut, dass das so ist, weil wir wollen irgendwann auch wieder aufwachen.
Ja.
Kennst du den Text so, und wenn Gott will, wirst du morgen wieder geweckt, dieses Kinderschlaflied. Findest du das auch voll gruselig?
Ja.
Und morgen früh, wenn Gott will. Genau so. Okay.
Nur wenn Gott will.
Ich hoffe nicht. Ich hoffe, wenn Cortisol und Melatonin wollen. nicht Gott. Das klingt sehr, als würde meine Kontrolle sehr abgeben.
So, ich schlaf besser nicht
rein. Ich so, dann warte ich lieber
ab. Ich war heute nicht so artig.
Und genau, und Cortisol ist eigentlich an der Stelle der Trigger, der dich halt wieder wach machen soll. Okay. Was dann aber auch wiederum, und da führt euch jetzt ein bisschen noch zu Ende, entscheidend ist, dass diese Hormonausschüttung nicht so massiv gestört wird. Und so erklären sich auch gleich die paar Punkte, die ich habe, wie man seine Schlafhygiene optimieren kann und vor allem, was man bei Schlafproblemen machen kann. Weil wenn du diese Ausschüttung von Cortisol und Melatonin so stark beeinflusst, wie das gleich passieren kann, das kann ich erklären, aber das ändert deinen kompletten Schlafzyklus einfach.
Ja.
Und wenn du das ein paar Mal machst, änderst du auch langfristig deinen Schlafzyklus, deine Schlafquantität und Qualität. Wer immer um 1 Uhr erst pennt, der verändert seine gesamte Stoffwechselsituation.
Ja, und auf der anderen Seite, wer Schichtdienst hat und zwischen Früh- und Spätschicht wechselt, der zerlegt sich halt auch richtig.
Und da, genau, und das ist halt auch etwas, was wir bei uns im Coaching bei Athleten regelmäßig das Thema haben. Wir müssen das Training anpassen.
Ja.
Ist einfach so. Ich habe übrigens mal unseren Mitcoach Gabriel gefragt, weil er hat sich halt sehr mit Schlafen mal beschäftigt in letzter Zeit, was er eigentlich empfiehlt, weil das ist ja so ein typisches Szenario, so ein typischer Case. Was, wenn ein Athlet sagt, ich habe irgendwie Bock, in der Woche noch Intervalle zu machen, komme ja sehr spät von der Arbeit, habe ich noch die Kinder und dann komme ich erst irgendwie um 21 Uhr aufs Fahrrad, so, möchte aber irgendwie Hit-Intervalle machen. Hören wir mal ganz kurz rein, der hat uns mal ein bisschen was dazu berichtet, was man da eigentlich machen kann, worauf man achten soll.
Also wenn ich massiv unter Einschlafproblemen leide, eine Hit-Session vielleicht noch in der Woche durchführen möchte, dann würde ich die vermutlich nicht unter der Woche machen, zumindest nicht dann, wenn ich einen langen Arbeitstag habe und die Einheit nur abends durchführen kann, weil was im Endeffekt bei so einer HIIT-Einheit passiert, ist, dass ich eine hohe Sympathikusaktivität habe, sprich der Körper kommt quasi in Leistungsbereitschaft. Ich habe eine Cortisolausschüttung, also Stresshormone, die der Körper ausschüttet. Die Körperkerntemperatur steigt an. Das sind alles Dinge, die einen Schlaf nicht begünstigen, weil ich das eher runterregeln möchte, um einen guten Schlaf zu haben. Gleichzeitig muss ich natürlich auch unterscheiden, was für ein Chronotyp ich bin. Wenn ich jetzt eher ein Morgenmensch bin, dann wäre meine optimale Trainingszeit sowieso eher morgens, weil dort mein Cortisol-Level im Endeffekt auf einem hohen Niveau ist, beziehungsweise auf einem nahezu höchsten Niveau. Dementsprechend ich ja leistungsbereiter bin und dadurch ein Training, das genau das auch triggern würde, im Endeffekt nicht einen negativen Effekt hätte, sondern eher einen positiven, dass ich vermutlich auch leistungsfähiger wäre. Sprich, für einen Chronotyp, der ja eher ein Morgenmensch ist, wäre das dann doppelt blöd. Gleichzeitig, wenn ich ein Abendmensch bin, könnte ich das vielleicht noch eher verkraften. Ist halt auch wieder davon eben abhängig. Gleichzeitig muss ich natürlich auch schauen, dass ich eine gewisse Auszeit zwischen Training und zu Bett gehen schaffe, um entsprechend genau die Prozesse in Gang zu bringen, die dann eher mein parasympathisches System aktivieren, wodurch ich dann einen besseren Schlaf habe. Dementsprechend da die Unterscheidung, was für ein Chronotyp ich bin. Nichtsdestotrotz, wenn ja eine gewisse Zeit zwischen Hit-Einheit und zu Bett gehen eben nicht mehr geschaffen werden kann, um die nötige Schlafhygiene zu verbessern, dann sollte ich vielleicht eher darauf tendieren, die Hit-Einheit an einem Wochenende zu machen, wo genau diese Faktoren der Arbeit nicht mehr reinspielen, wo ich dann zum einen leistungsfähiger in meiner Hit-Einheit sein kann, wodurch dann im Endeffekt der Reiz optimiert wird, gleichzeitig aber auch mein Schlaf nicht darunter leidet und der Schlaf im Endeffekt ja auch die Phase ist, in der die Anpassung, die ich mir durch das Training erhoffe, seine Früchte tragen kann.
Ja, ich kann das auf jeden Fall abends.
Ja, du bist dann, bist du ein Abendtyp?
Ja, genau. Und morgens,
ja.
Ich kann nicht mal Grundlage laufen gehen, gefühlt morgens. Da geht gar nichts. Aber abends habe ich gar kein Problem, Swift-Rennen zu fahren und dann, keine Ahnung, eine Stunde später einzupennen.
Und das ist auch nicht schlimm, dass das so ist, weil das ist genau das, was Gabriel gerade gesagt hat. Das ist der Chronotyp. Es gibt die Morgen, ja, die Neutral- und die Abendtypen. Und da hast du einfach genau diesen Verlauf von Melatonin und Cortisol einfach verschoben oder zu einem Neutral, sag mal, eher verschoben. Du bist dann eher der Abendtyp, genau. Dann ist vielleicht noch Cortisol nicht so tief, dann ist Melatonin noch nicht so am Kicken, so, und du kannst halt einfach Leistung erbringen. Wenn du aber jetzt gerade, wie er sagte, der Morgentyp bist, machst aber eine Abendsession relativ spät,
ja,
dann wird erstmal ein Tag relativ lang und du verschiebst auch in dem Moment dein Körperkerntemperatur hast du ja bis kurz vor Schlaf noch hochgetrieben. Melatonin wird dann vielleicht schon parallel ausgeschüttet, aber langfristig gesehen würdest du es halt stückweise verschieben.
Ja.
Und Cortisol ist noch super hoch, obwohl es abgebaut werden sollte. Und das wiederum verschiebt dann quasi deine ganze Schlafrhythmik so ein bisschen mehr in den Morgen hinein, wo du eigentlich ja schon gesagt hast, da ich bin eigentlich der Morgentyp. So, und das heißt halt, dass du die ganze Phase meistens einkürzt. Das heißt, die Schlafqualität und Quantität leidet ein bisschen darunter.
Nee, ist interessant. Also ich habe das immer wieder mal gehört, dass Leute sagen, ich kann das nicht abends und ich habe immer das Gefühl, bei mir geht es ganz gut. Aber wenn es am Chronotyp liegt, dann ist es ja eine ziemlich einfache Erklärung.
Ja.
Wollen wir darüber sprechen, was den Schlaf verbessern kann?
Mhm.
Ist das ein Punkt auf deiner Agenda-Liste?
Ja, was können wir machen? Ja, wir können einfach ein bisschen nochmal definieren einmal in. Also es gibt eine Untersuchung von verschiedenen Autoren, die wir ein bisschen zusammengefasst haben in nicht sportspezifische Faktoren und sportspezifische Faktoren.
Ja.
Was können wir nicht verändern? Familie und soziale Verpflichtungen. Also bedingt schon, aber wenn du einen Alltagsstress hast und dadurch reduzierten Schlaf halt hast, ist es halt einfach super schwierig zu sagen, yo Family, ich kann jetzt nicht mehr mich um das Kind kümmern, ich muss pennen gehen.
Ja.
Das ist absolut absolut verständlich. Arbeitsstudienanforderungen, auch ein Thema. Lifestyle-Faktoren können wir schon wiederum beeinflussen. Das ist dann sowas wie Koffein oder Alkohol, späte Mahlzeiten, das können wir so ein bisschen verändern. Ich glaube, mit einer der größten Effekte immer auf den Whoop Recovery Score ist, wenn man Alkohol sich reindonnert oder Koffein oder sowas spät, sieht man das direkt messbar am Recovery Score bei Whoop, weil der sehr stark darauf gebaut ist, wie zum Beispiel ein HRV im Schlaf ist. Und da gibt es ja manche Sachen, die kannst du einfach nicht verändern. Geschlechtsspezifische Ausschüttung von Hormonen, dann Chronotyp halt und steigendes Alter ist auch noch ein Thema. So, dann verändert sich das auch nochmal im Alter. Aber halt gerade Lifestyle-Faktoren kannst du am ehesten ändern. Sportspezifisch, du kannst ein bisschen zumindest überlegen, was mache ich eigentlich hier? Hohe Trainingsumfänge, sprich Trainingslager. Erhöhte Sympathikus-Aktivität. Ja. Wir haben gerade schon gesagt, im Schlaf ist vor allem der Parasympathikus der entscheidende, also der Gegenspieler vom Sympathikus. Wenn wir jetzt erhöhte Trainingsumfänge haben und Intensitäten, Hitwoche, Trainingslagerwoche, müssen wir davon ausgehen, dass der Sympathikus halt der aktivere Part ist. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir Parasympathikus unterstützen. Das heißt, wenn wir sagen, das Training kann man an der Stelle nicht ändern, was können wir noch machen? Da komme ich gleich nochmal auf die einzelnen Faktoren zu, aber wir können zum Beispiel versuchen, jetzt nicht unseren Schlaf noch zu verschlechtern. Zum Beispiel Melatoninausstrom nicht zu hemmen. Ja. Wie hemmt man Melatoninausstrom? Bildschirmzeit.
Oh.
Ja, Bildschirmzeit ist schlecht entscheidend, weil Bildschirmzeit ist einfach etwas, was, Melatoninausschüttung hemmt. Deswegen, das Blaulicht ist das Problem. Dein Körper registriert.
Du kannst ja also schon Bildschirmzeit haben, aber du musst so eine komische Brille tragen.
Richtig. Wo alles ein bisschen gelblich aussieht.
Dann lieber schlecht schlafen.
Du kannst auch den Bildschirm bei Mac oder bei Apple-Produkten kannst du ja umstellen, dass du irgendwann halt diesen gelblichen Bildschirm hast.
Stimmt.
Also, es hilft halt bedingt. Aber klar, wenn du dich halt, überleg mal, du hast dieses hohe, helle Licht, dieses blaue Licht, was du deinen Augen entgegengibst. Das ist ja der Moment, der das registrieren soll. Jo, hier ist hell, ich bin wach. So, dann liegst du im Bett, alles ist dunkel und glotzt dann auf 4 Zentimeter deine Reels. Ja. Und hast nochmal einen Dopaminausschuss und
dann denkst du so, wir müssen wach sein.
Ja, genau.
Es ist hell,
wir müssen das nächste Reel gucken, das könnte lustig sein. Du hast nochmal so einen kompletten hormonellen Ausschuss kurz vor Pennen gehen.
Stelle ich jetzt erstmal hier parallel am Laptop um. Das hast du hier sofort.
Erstmal Reels gucken. Ja, und das ist halt ein Thema so und man kann zumindest überlegen, ob man es in verschiedenen Phasen, wenn man von der Sucht nicht wegkommt, sprechen wir sie doch an, dass man verschiedene Phasen vielleicht so ein bisschen berücksichtigt, dass man gerade im Trainingslager oder bei Hitwochen versucht, das mal zu reduzieren.
Ja.
Komm, ist eine Mottowoche, ist eine besondere Woche, lasse ich mal das Handy weg, packe ich mir mal ein Buch, keine Ahnung. Kennt ihr das noch?
Hat noch nie geklappt.
aber ja, das ist schon echt ein großer Einflussfaktor. Dann fester Schlafrhythmus, konstante Schlaf- und Aufstehzeiten, auch klingt jetzt ein bisschen doof. Also ich sag jetzt mal wirklich für die, die es umsetzen können. Auch am Wochenende. Heißt natürlich, wenn du jetzt immer, keine Ahnung, um 7 Uhr aufstehst, so 6.30 Uhr, am Wochenende bis 11 Uhr auszupennen, kannst du halt machen. Ich verstehe das auch, den Aspekt. Aber, oder Beispiel die Konvention, feiern gehen, lange pennen. Ja, aber du verschiebst halt auch deinen Schlafrhythmus für Montag um genau ein paar Stunden auch. Also es ist schon zielführend, wenn du halt plus minus ungefähr die ähnliche Zeit, plus minus 30 Minuten schlafen gehst.
Ja.
Klar, solltest du nicht alles dem Schlaf unterordnen. Aber wenn du halt überlegst so, ey, was kann ich machen? Ich habe Probleme mit Schlafen. Dann ist konstante Schlaf- und Aufstehzeiten echt ein Thema.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe das auch gemerkt, dass das einen krassen Effekt hat, wenn du immer zur gleichen Zeit pennen gehst. Dass du immer auch dann aufwachst.
Ja.
Also du hast auch am Wochenende oder auch im Trainingslager, ist es jetzt so, da ich die Zeiten eigentlich recht gut standardisiert habe, da wache ich von alleine auf.
Ja, das ist, ich finde auch, man fühlt man sich ganz geil irgendwie, wenn man so 7 Uhr aufwacht, so am Wochenende, so, ich bin fit.
Jo, früher hätte ich mir gedacht, so Junge, 7 Uhr am Wochenende, was ist los mit dir?
Ja, ja, echt so. Und jetzt so, was machen wir? Was machen wir heute?
Kannst du losgehen?
Wen es halt gerade, glaube ich, extrem gehittet hat, ist Rosa. Die haben ja gerade über ihre Roubaix gesprochen. Die hat es erstmal direkt Sea Otter gegönnt. Also die ist jetzt gestern, also am Donnerstag dann in Kalifornien Gravelrennen gefahren. Ist jetzt 7. geworden. Hat es auch selber gesagt, war jetzt nicht ein geiler Tag. Da ist noch einiges zwischendurch passiert. Aber die hat teilweise, sagst du, 3 Stunden gepennt. So, ja, okay. Ja. Also was willst du da? Also das ist halt super schwierig jetzt. Und da merkst du halt irgendwann schon in der Performance, dass das halt einfach Auswirkungen hat. Also, was kann ich machen? Fester Schlafrhythmus. Schlafumgebung optimieren. Was dein Körper mag, ist, wenn es relativ kühl ist. 17 bis 22 Grad ist so ideal. Das heißt, im Sommer, wenn es denn möglich ist, vielleicht nochmal abends irgendwie das Fenster nochmal auf, wenn so ein bisschen Temperatur abkühlen. Irgendwie gucken, dass du ein dunkles Klima hast, ein ruhiges Klima. Wenig technische Geräte an alle, die ein Höhenzelt nutzen, ist halt ein Thema, ist halt immer das Abwägen.
Ja.
Dann vielleicht jetzt nicht Sport, Essen, Arbeiten massiv noch an den Schlaf ran, haben wir gerade drüber gesprochen, über das Training. Und das ist auch nicht ganz einfach natürlich, aber es hilft schon, wenn das Schlafzimmer wirklich auch mit dem Schlafen assoziiert ist, dass da jetzt noch kein Fernseher noch ist und alles irgendwie gleichzeitig dort irgendwie auch viele Sachen stattfinden. Mhm. Das kann man einfach auch so ein bisschen optimieren, wenn man die Möglichkeit hat. Klar, wenn du schon im Bude ein Zimmer hast, dann kannst du jetzt auch nicht viel machen.
Ja.
Und so dann im Zimmer Rolle fahren, alles wegpacken, es mieft noch eine Rolle und dann
machst du dann bist noch. Halt einfach ohnmächtig.
Ist auch gut. Ohnmächtig ist übrigens nicht REM.
Nee, glaube ich auch nicht.
Ja. Und Pufferzonen schaffen. Also zwischen Alltag und zu Bett gehen, 60 bis 90 Minuten, jetzt wenig digitale Medien konsumieren. Jetzt würde ich sagen, ab jetzt ist schlafen oder mehr ruhen. Und ich versuche jetzt mal ein bisschen Zeitabstand dazu zu gewinnen und nicht so High-Performer-mäßig machen, machen, machen. Okay, jetzt warte ich ab, bis ich wieder was machen kann.
Also, Temperatur ist super wichtig. Ich glaube, es gibt da auch bei den Teams halt relativ viele Sachen, dass die halt auch zum Beispiel, wenn sie bei der Tour sind, darauf achten, gut, die bringen ihre eigenen Matratzen auch sowieso immer mit, dann achten sie auch teilweise darauf, dann räumen sie halt einmal auch die Klimaanlage und säubern die, damit die Klimaanlage funktionieren kann, damit ja die Temperatur im Zimmer auch stimmt.
Ja.
Die machen die halt einmal sauber, damit da keine Viren oder Bakterien drin hocken, die sie dann wieder verteilen und dann wird einer krank.
Ja.
Also da wird mittlerweile auch relativ viel unternommen in dem professionellen Bereich.
Du kannst auch bei der Ernährung ein bisschen optimieren. Klar, jetzt müssen wir bei Grand Tour zum Beispiel, habe ich auch noch gleich was mitgebracht, aufpassen, man muss dann die Kohlenhydrate irgendwie reinbekommen, aber am Abend ist es halt hilfreich, wenn du ein bisschen proteinreicher dich ernährst. Mhm. Hilft auch einfach der Proteinsynthese. Übrigens, habe ich vorhin übersprungen, Proteinsynthese, N3, also Tiefschlaf. Tiefschlaf ist dann für Wachstumshormone entscheidend, Reparatur von Muskel, Sehnen und Bindegewebe, Wiederauffüllen der Glykogenspeicher in Muskeln und Leber, Stärkung von Immunsystemen durch nächtliche Regulation immunologischer Prozesse und Reduktion von Stresshormonen. Also N3-Tiefschlaf ist dann halt dein Freund für.
Der wird aufgeräumt.
Für Anabol. Ja, für Masse machen und einfach aufgeräumt, genau, besser werden. Und du kannst das durch Ernährung optimieren, indem du halt proteinreicher isst, fettärmer, also sich so eine fette Haxen reinzudonnern. Ich mache das immer einmal im Jahr, Haxen im Brauhaus. Boah, ich schlaf so schlecht. Also ich schlaf im ganzen Jahr, ich habe nie Probleme
mit Schlafen. Ja, weil du im Brauhaus die Haxe isst und die 16 Kölsch, die du dann noch mit reingezimmert
hast. Das hat gar nichts damit zu tun,
Lukas. Genau.
Das ist die Haxen. Ich habe auch andersweitig schon mal 16 Kölsch-Intos gehabt und ich sag mal, die Haxen ändert es wirklich.
Macht es nicht besser, ja.
Ja,
du gehst normalerweise aus so einem Brauhaus raus und denkst so, Alter, ich brauche ein komplettes Rebranding.
Also, Brauhaus und Grieche, danach schläfst du nicht gut.
Nee.
Ja, also das, ich finde, da merke ich es am ehesten halt, wirklich. Alkohol und Haushaxen. Genau, dann auch da wieder, ne, Kohlenhydrate, ja, kann es auch sein, dass halt, wenn du kurzkettige Kohlenhydrate hast, so massiven Blutzuckeranstieg dann entsprechend produzierst, da vielleicht ein bisschen Management betreiben. Ja, aber klar, wenn wir jetzt Grand Tour sprechen, dann musst du irgendwie die Carbs auch reinbekommen.
Ja. Was auch hilft, laut Studien, ist einmal Kiwis.
Ah.
Zwei Kiwis vor dem Schlafen gehen. Oder halt auch Cherry Juice da an der Stelle. Ja. Und das soll auch, die Studien könnte ich sogar nochmal raussuchen, aber das sind auch zwei Mittel, die halt schlaffördernd sind.
Basiert, glaube ich, auf der Melatoninproduktion des eigenen Körpers, ne? Also ich glaube.
Genau, das soll die körpereigene Melatoninproduktion fördern. Das ist recht wichtig, weil wenn man zum Beispiel mit Melatonin rumhantiert, soweit ich es weiß, hemmt das halt auch irgendwann die körpereigene Melatoninproduktion, wenn man das Melatonin extern hinzuführt. Deswegen würde ich immer darauf achten, dass man halt irgendwas nimmt, was die körpereigene Melatoninproduktion anschiebt.
Ja.
Wir testen da gerade was, sind in der letzten Phase mit unseren Athleten.
Spannend.
Und genau, da ist auch kein Melatonin drin, gerade aus dem Grund.
Ja.
Und ich glaube, dass da auch so ein festes Ritual vom Schlafen gehen, immer was ganz, ganz Cooles ist. Und ich finde es auch immer ganz geil, wenn man zumindest einfach, das ist auch, glaube ich, ganz gut, wenn man ein bisschen was trinkt vorm Schlafen gehen, dass man ganz gut hydriert ist.
Ach so,
hilft es nicht unbedingt, dass man nochmal aufstehen muss.
Ja.
Ja.
Nee, absolut. Also ich meine, dein Körper, du siehst ja morgens beim Bibi immer, ich weiß nicht, war noch nie weiß. Also das ist immer
so Rostfarben.
An Rost einigen ist gut.
Tagen.
Rot? Ach ja, rote Betesaft. Da siehst du ja immer, wie der Körper auch zunehmend dehydriert einfach. Überleg mal, du machst liegst ja 8-9 Stunden da rum.
Genau,
trinkst nichts. Austrocknest. Ja, deswegen. Und
der Bruder klopft irgendwann von innen so, hallo, aufstehen, trinken Sie was.
Ja, manchmal auch das ist der Grund dann zum Aufstehen. Ja, und was er dann bei speziellen, besonderen Situationen machen kannst, halt irgendwie, ja, wenn du so Reisen hast, ne, also was kannst du machen? Flugzeug halt Schlafmaske, Ohrstöpsel, so Routinen halt vielleicht fürs Reisen versuchen reinzubringen. Gerade mit Rosa gesprochen, die jetzt von Ost nach West geflogen ist, was ein bisschen einfacher ist, also von Europa in die USA, wenn sie mal zurückkommt, dann ist bald auch wieder Tracker, das heißt, wir müssen auch so gucken, dass sie dann wieder in einen europäischen Rhythmus reinkommt, dann kann man es versuchen, den Schlafrhythmus anzupassen. Wir haben dieses Jahr, wir haben die Gran Fondo WM in Japan, wir haben die Gravel WM in Australien, das sind so Themen.
Die Gran Fondo WM in Japan.
Ja, ist für viele halt relevant, aber krass. Es ist halt, sind Themen, dass du halt von also in Osten reinreist, das heißt, du hast da die schlechtere Situation für Jetlag, gerade bei dieser Distanz, Japan sowie Australien, und die Athleten, die denken, sie könnten 3 Tage vorher eben anreisen und dann halt maximale Performance erbringen, die könnten sich da ein Beinchen stellen.
Ja. Was kann man noch machen, dass wir
Schlafdauer erhöhen, wenn es geht. Also Erwachsene 7 bis 9
Stunden. Okay, 7 bis 9.
7 bis 9 Stunden.
Boah, das ist schon viel.
Voll, ne? Und Teenager 8 bis 10.
Ja, das habe ich eingehalten als Teenager. Ja. Nee, auch nicht. Ja, doch. Am Wochenende auf jeden Fall.
Ja.
3 bis 13 Uhr. 10 Stunden Schlaf.
3 bis 13 Stopp. Ja, also Schlafdauer erhöhen. Ich hatte mal eine Studie gesehen, die versucht, ich glaube, die Intervention war es, der Rhythmus, den du hast, plus 1 Stunde. Also du musstest dann quasi im dunklen Raum weiter liegen bleiben und versuchen weiter zu schlafen, also weiter zu ruhen, bis du diese Zeit erreicht hast.
Boah, das ist unfassbar nervig.
Mega, aber dann hat sich im Training halt verbessert. Also zumindest ging es darum, veränderst du durch die Schlafquantität auch so ein bisschen Trainings oder Performance?
Gegenthese, wenn du die Stunde nicht geruht hättest, sondern trainiert hättest, wie viel besser wärst du dann geworden?
Ja, das ist jetzt die Frage. Und wir können auch jetzt diskutieren, Gabriel sagt halt, ich würde eigentlich die Hit-Einheit dann von in der Woche dann auf das Wochenende schieben, aber wenn das halt dann eine Einheit ersetzt, das ist jetzt große
Volumeneinheit, ne? Das
verstehe, also große Diskussionsfrage jetzt an der Stelle, aber was, also Training ist ja der Hebel, dass du besser wirst. Also die Trainingseinheit, die 40-20er machst du nicht nur um des 40-20er Willens. Nee. Du vor allem nicht.
Ich sowieso nicht.
Das ist ja eine sehr philosophische Frage. Ich mach einfach 40-20er gerne. Nein, ja. Du willst auch den Effekt haben. Und natürlich. Wenn man theoretisch sagen könnte, ey Bruder, wenn du das jetzt machst, ja, um 21 Uhr, kann ich dir garantieren, du wirst weder besser noch schlechter, du gehst plus minus null daraus. Was willst du da machen?
Will ich es nicht machen.
Genau, wissen wir jetzt nicht an der Stelle. Aber es kann halt unter Umständen sein. Das heißt, mit allem Krawall versuchen, die Einheit umzusetzen, ist halt auch die Frage, ob das sinnvoll ist.
Ich glaube, das ist aber eine sehr übertriebene These.
Ich glaube auch, dass es trotzdem was bringt. Aber wir haben manche Athleten, kann ich dir sagen, die kommen um 23 Uhr von der Rolle runter. Ich sage auch so, boah, weiß ich nicht. Und stehen um 5 Uhr
dazu wieder auf. Ja, dann gibt es bald das neue Geheimrezept, dann können die das nehmen und dann wird noch ordentlich in die REM-Phase reingeschnarcht.
Zumindest könnte man dann sagen, legt dann bitte, wenn ihr das machen wollt, verstehe ich voll. Und ich bin als Trainer auch manchmal so eine harte Kante und sage, du musst jetzt aber Intervalle fahren. Dann versucht bitte alles drumherum so zu optimieren, dass ihr das dann wirklich hinbekommt. Ja. Das ist dann von all den Faktoren, die ihr halt machen könnt. Euer Schlafverhalten, Ernährung, all das wird die optimieren, dass ihr das halt ja, verbessern könnt.
Jetzt kriege ich schon fast wieder Bock, meinen Schlaf zu tracken. Da gibt es zahlreiche Apps für. Mhm. Es gibt Whoops dafür, es gibt, weiß nicht, Aura Ring dafür. Gibt es, was hast du schon irgendwie eine Kennzahl eben rausgehauen, wie viele REM-Phasen man braucht, mindestens?
Boah, das habe ich jetzt nicht rausgesucht, aber okay,
dann habe ich zumindest nicht komplett geschlafen in dem Podcast.
Ja. So wie bei Roubaix. Wir haben ja gesagt, gerade mehr ist ein bisschen besser und Tiefschlafphasen auch für die anabole Stoffwechsellage, stimmt schon, aber was du jetzt genau brauchst, ist wahrscheinlich auch relativ individuell, das kann man gar nicht so genau sagen. Die meisten Tracker messen ja auch nicht wirklich die REM-Phase und Tiefschlafphase. Es geht dann halt um einmal den Faktor HRV, also ein bisschen die Abmessung deiner Herzratenvariabilität. Da habe ich schon mal vergangen erklärt, wie das gemessen wird, meistens mit der RMSSD-Methode, die wiederum ein Reflektor des parasympathischen Nervensystems ist. Deswegen funktioniert HRV auch mit Schlaf. Und du misst die Bewegung. Also wenn du ein Handgelenk bewegst, in der Tiefschlafphase bewegst du dich weniger als in der REM-Phase, wird dann ungefähr abgeschätzt, okay, das ist jetzt REM-Phase, das ist jetzt Tiefschlafphase. Aber auch da kann man dich groß kritisieren. Naja, diese Gadgets sind auch nicht immer in der Lage, das dann so genau zu messen. Die Frage ist halt wirklich, ob das exakt so dann am Ende stimmt. Was du vielleicht machst.
Ist aber auch scheißegal, weil wenn es immer die gleiche Scheiße misst, dann kannst du zumindest eine Veränderung sehen, wenn du sagst, du stellst ein paar Routinen um.
Definitiv.
Dann ist es mir erstmal unabhängig davon, ob das genau misst.
Und wenn du halt sagst, ey, mein Schlaf war scheiße und ich muss irgendwas machen und du bist ein Typ dafür, ich kann das sehr, sehr gut, Naps am Tag, also kurze Naps am Tag, maximal 30 Minuten, nicht wegscheppern, sondern maximal 30 Minuten. Ich habe ja schon mal, glaube ich, erzählt, ich habe mal schon geschafft, irgendwie einen Timer auf 9 Minuten einzustellen. Dann penne ich kurz ein und werde wieder wach. Danach bin ich an. Danach bin ich wieder voll da. Krass. Wer es optimieren möchte, kann vorher einen Espresso trinken, dann versuchen zu ruhen. Wenn du jetzt 15 Minuten dann halt Pause hast oder 30 Minuten, wirst wach, dann kickt der Espresso in dem Moment. Dann, der kommt danach.
Das klingt so ein bisschen wie das, was die bei Wolf of Wall Street gemacht haben.
Ja, ja.
Mit dem Schlafmittel und dem Alkohol und dann wach bleiben und dann kickt auch was rein.
Wie mit Loops, ne?
Quaaludes.
Das kann so schnell. Ja, also theoretisch, ja, es ist so ein bisschen so ein nur vielleicht auch also gesündere Art.
Klingt jetzt wirklich aber trotzdem gefährlich.
Ja, aber nee, also ein Espresso am Tag jetzt. Espresso, dann irgendwie so ein 20-Minuten-Nap, der kickt dann rein, danach bist du angezündet wie sonst was. Wirklich, das funktioniert sehr, sehr gut. Du musst aber auch in der Lage sein,
zu schlafen. Oder du pennst halt einfach nicht. Und du wolltest einen Power-Nap machen, liegst halt da.
So schnell wirkt Espresso jetzt auch nicht. Muss mal die Folge von uns anhören letztes
okay.
Mal. Da genau, das kannst du ja machen, ein bisschen mit Naps auffüllen, ja, um das ein bisschen zu optimieren.
Sonstige Empfehlungen, Lukas? Oder möchtest du einen Rap dran machen?
Ich hatte noch eine Studie zu Tour de France und Schlaf in der 3-Wochen-Rundfahrt, aber
Der wird bestimmt nicht besser.
Nee, genau, das ist es halt. Das kann man abrappen. Schlafdauer war ungefähr 8 Stunden 11 plus minus 58 Minuten, also war innerhalb der vollen Range, das passte. Quantität hat sich jetzt nicht verändert.
Ja.
Es wurde gemessen vor der Tour, in der Tour, nach der Tour. Ich kann dir nicht sagen, welches Team. Ich kann dir nur sagen, es war 2020. Studie wurde aber erst letztes Jahr veröffentlicht und es waren nur mit Garmin-Gadgets, also nur die Uhren, die gemessen wurden von 8 Fahrern, die bei der Tour gefahren sind. Ich kann aber jetzt nicht sagen, wer es war. Ich habe versucht, die Autoren mit den Teams in Verbindung zu bringen, habe ich nicht geschafft.
Was natürlich schon ein großes Thema ist, auch im professionellen Radsport oder im professionellen Sport, und das sieht man dann an solchen Studien auch, ist Schlafmittel.
Ja.
Es gibt ein ganz großes Problem, vor allem während Grand Tours.
Stimmt.
Weil die Fahrer irgendwann so nervös werden und sagen, hey, ich muss jetzt pennen.
Ja.
Und da ist es bedauerlicherweise so, dass es natürlich auch Fälle gibt von Leuten, die dann auch da relativ abhängig werden von.
Ja.
Und da sieht man halt einfach nochmal, wie wichtig dieses Thema auch für die Profiteams ist.
Voll.
Ja, also dass auch da Teamärzte sagen, ja, okay, ich habe hier Schlafmittel dabei, du kriegst jetzt was, weil wir brauchen den am nächsten Tag noch. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schwieriges Thema, würde ich sagen. Deswegen super wichtig, dass es Sachen gibt, die irgendwie auf natürliche Art und Weise den Schlaf verbessern.
Ja.
Und es ist wie bei vielen Dingen halt, früher hieß es Marginal Gains. Es sind halt ganz viele kleine Marginal Gains, die am Ende dann einen Unterschied machen können. Wichtig ist, dass ihr herausfindet, was für euch funktioniert, trackt es ein bisschen, testet verschiedene Sachen aus. Und ich glaube, dann hat man schon einen relativ guten Hebel. Also
voll.
Ich glaube, wenn du halt dann merkst, dass du in einem Trainingslager besser pennen kannst, dann hast du, ich hatte das dieses Jahr, irgendwann habe ich mich ziemlich erschlagen gefühlt, weil ich aber auch von 0 auf 100 gegangen bin.
Ja.
Und da ein bisschen besser Schlafqualität hätte da wahrscheinlich auch nochmal Wunder gewirkt.
Ja, absolut, bei mir genauso. Ich habe ja noch bis spät auch Videos und Fotos geeditet und so ein Kram. Das merkst du halt massiv. In dem Fall bei der Studie auch gesagt hat, bei der Tour, es hat sich alles nach hinten geschiftet. Also sie haben ja vorher gemessen, während und danach. Und die haben ja gesehen, okay, nachher circa 30 Minuten nach hinten geschoben, die Einschlafphase, das spätere Aufwachen 47 Minuten nach hinten, das heißt, wenn das besser war, dann kommst du einfach dann in so eine verklatschte Phase halt rein, wirst dann wach, denkst du, wo bin ich? Und
änderst ja auch jeden Tag auch nochmal den Ort, wo du bist.
Ja, genau, das war auch eine Kritik aber ein Einflussfaktor der Schlafqualität. Quantität war ähnlich gleich, aber nach hinten
verschwunden. Wenigstens machst du jeden Tag neben Jonas Vingegaard auf. Hallo Jonas. Guten Morgen.
Wir fahren heute wieder schnell. Oh Gott. Ja, was auch interessant war, Schlafquantität hat eigentlich nicht gelitten, allerdings an Tagen, wo du sogenannte High-Performance-Tage hattest, dort, wo sie richtig Energie-Output hatten, gemessen an TSS, Trainingsload und sonst was. Das heißt, wenn die so Bergetappen hatten, so richtig harte Tage, dann auch die Quantität drunter gelitten und die Qualität. Also mit einem R von minus 0,32, also schon signifikant, könnte man sagen, mit einer größeren Stärke, waren die Schlafmetriken deutlich schlechter, wenn du halt einfach so High-Performer-Tage hattest bei der Tour.
Ja.
Und so ein bisschen diese Zusammenfassung, sagt der Autor auch so, ja, du bezahlst halt mit deinem Schlaf mit so harten Tagen.
Ja.
Und das auf einer 3-Wochen-Grand-Tour und auch da wieder. Dann ist auch entscheidend, wenn du es schaffst, einen Athleten zu haben, wo ein Umfeld schaffst, dass er gut pennen kann, dann ist das sehr, sehr viel wert. So. Ja. Glaubst du, Pogacar pennt gut?
Der pennt gut, weil er sich in Relation wahrscheinlich am wenigsten belastet von allen.
Glaubst du, Jonas pennt dann nicht gut? Der ist so gestresst.
Der fährt ja theoretisch jeden Tag Limit und Pogacar nicht.
Ja.
Prozentual wäre auch mal interessant.
Ja.
Verbringt ja Tadej Pogacar wahrscheinlich am wenigsten Zeit in Zone 5, 6.
Ja, ja.
Ist das so?
Ja.
Er verbringt auf jeden Fall, jetzt muss ich überlegen, in Relation zu seinem Abbruchlaktat hat er wahrscheinlich den niedrigsten Durchschnittslaktatwert.
Ja, okay, das könnte man sagen, weil er auch nach oben hin Spielraum hat.
Genau.
Ja.
Das wäre mal interessant, wenn man irgendwann, hoffentlich erleben wir das alle, Dauerlaktatmesser hat, sich solche Sachen mal anzugucken, zu wissen, so okay, wo ist so die Grenze und bei welchem normalen Laktatwert, auch neben dem Rad, weil du hattest ja auch schon mal 3,5er Laktat beim Podcast aufnehmen, würde ich gerne mal einfach gucken.
Ja.
Der Typ hat echt eine entspannte Zeit da so in Frankreich. Der macht 3,5 Wochen Frankreich-Urlaub.
Ja, das ist jetzt ein bisschen weit. Also da stellt es ihm, glaube ich, sehr viel gerade. Der Typ, der wirklich bei Ruhetakt 2 über Kreuz guckt, sagt, Leute, natürlich ist das hart. Der hat irgendwann vor ein paar Jahren angefangen, so einen Herpes an der Lippe zu haben.
In Relation und krank vielleicht zu den anderen. Weil wir sehen ja, die anderen, die sehen wir nicht mehr vor der Kamera.
Ja, stimmt.
Jonas, da liegt irgendjemand eingesagt auf so einem Hotelzimmer.
Oder Jonas Aufstieg zum Galibier damals. Oder was war das nach? Croix-de-Fer danach?
Croix-de-Fer?
Galibier haben sie attackiert, damals das erste Mal, als sie ihn gecrackt haben. Und dann genau, stimmt. Und da wurde doch Jonas so komplett weiß, die Lippen wurden blau. Das war die Größe, also so eine Leiche habe ich noch nie auf dem Rad.
Ja.
Das war ein lebender Toter.
Ja, also, okay, das ist ein ganz anderes Thema.
Ja, stimmt.
Haken wir das mit dem Schlaf mal ab. Und ich würde sagen,
guckt, dass eure Lippen ein bisschen Sauerstoff bekommen.
Genau, schaut, dass ihr die Routinen vielleicht mal etabliert. Ja. Wäre interessant, wenn ihr euch irgendwie schon mal so ein bisschen damit auseinandergesetzt habt, was ihr gesehen habt. Kommentiert es vielleicht hier. Und ansonsten hören wir uns wieder nächste Woche.
Machen wir so. Geile Sache.
Ciao, ciao.
Tschö.